Traveler.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Ati, den ihr aus den Warhammer-Folgen kennt, über Traveler. So, und los geht's. Heute bin ich immer beim Ati.
Guten Tag.
Und wir reden heute über Traveler in aktueller Form.
Genau. Ja, wobei das Thema Traveler eigentlich für uns zwei ja schon fast, wie soll man sagen, da fehlen mehr Leute. Da braucht man ungefähr so zwei Professoren, so drei Geschichtswissenschaftler und mindestens vier, fünf alte, erfahrene Hasen, die schon lange gespielt haben, weil das halt doch ein relativ umfangreiches Thema ist. Und das würde das entsprechend würdigen. Aber wir geben unser Bestes.
Genau. Traveller ist erschaffen worden.
In die Welt gesetzt worden
von Mark Miller. Hat 1977 Traveller erschaffen. Und ist an und für sich meines Wissens her das erste, eigentlich bekannteste Science-Fiction-Rollenspiel neben D&D aus Urgestein in der Rollenspielbranche gewesen.
Jein, es hat zwei andere Science-Fiction-Rollenspiele vorher gegeben, größere oder bekanntere. Traveller hat einfach nur das Glück gehabt, dass es 1977 erschienen ist und ein bisschen Nerds wissen schon, was 1977 erschienen ist, nämlich der erste Film von Star Wars. Und da ist natürlich das öffentliche Interesse oder der Bedarf an einem Rollenspiel, das in Science-Fiction-Gefilden spielt, natürlich größer gewesen. Das war halt dann der Grund, warum Traveller dann ein Bekannter gleich geworden ist oder einfach einen Startbonus gehabt hat. Und ist dann auch recht schnell bekannt geworden. Ursprünglich war es aber auch von Mark Miller als Grundgerüst eigentlich gedacht, als Regelkonstrukt, das man verwendet, dann um diese eigene Welten zu erschaffen. Und das war auch so die Intention dahinter. Sie wollten nur das Grundregelwerk, das genauso wie D&D in dieser kleinen Box, deswegen waren auch die alten Hefte so diesen kleinen Format, weil das waren auch die D&D-Formate damals.
In der englischen Ausgabe.
Genau. Und das waren so drei Heftchen in dieser Box drinnen und das sollte eigentlich dann schon alles gewesen sein. Mehr wollten sie eigentlich gar nicht zu dem rausbringen. Es ist dann aber dann immer mehr Bedarf dann sozusagen da gewesen, dass halt ein bisschen mehr drumherum gesponnen wird um dieses Regelkonstrukt. Und mit der Zeit hat sich dann das so entwickelt, dass sie im In-house ein bisschen so einen Hintergrund entwickelt. Davor muss man sagen, dass auch vor Traveller, der Vorläufer von Traveller eigentlich ist ein Spiel, das Imperium geheißen hat, das später dann zwei Jahre später als in einer anderen Form rausgekommen ist. Aber in der ursprünglichen Form war Imperium so eine Mischung aus Strategie und Rollenspiel. Man sollte irgendwie so die Söhne oder Familienmitglieder von dieser Herrscherkaste irgendwie spielen und es ein, zwei von diesen Rassen, die später dann in Traveller vorkommen, die waren da schon drinnen, die Aslan zum Beispiel, eben die Menschen, ich glaube die Kree auch. Und aus diesem Hintergrund, den sie sich da gesponnen haben für dieses Spiel, haben sie dann eigentlich den Hintergrund dann für Traveller angefangen, also in-house einmal für sich selber zu entwickeln. Und das ist dann halt dann immer ein bisschen dann sozusagen mehr geworden. Wobei die ersten wirklichen Leute, die diesen Metaplot dann weitergetrieben haben, waren dann eigentlich eher Leute von außerhalb, also die Lizenznehmer von GDW, die halt einfach da sich verdient gemacht haben und da einfach ein bisschen Vorarbeit geleistet haben.
Das heißt, der Miller war damals Angestellter bei der GDW, also sprich bei der Games
Developer Workshop oder war der Gründer? Okay. Das war halt einfach, damals hat Traveller einige sehr neue Dinge auch reingebracht in die Rollenspielindustrie. Gut, es hat damals noch nicht viel gegeben, es war eigentlich nur sozusagen, alle haben ein bisschen probiert, was geht, was verkauft sich, was kann man. Aber Traveller hat dann einige Dinge unter die Leute gebracht, was eigentlich dann erst Jahre oder ein, zwei Jahrzehnte später dann wirklich sich erst in der Rollenspielbranche verbreitet hat. Zum Beispiel diese Art und Weise, dass man Regelwerk, zum Beispiel bei Mercenaries, was dann rausgekommen ist, wo ein Beruf beschrieben ist und halt der ganze Regelkonstrukt ist rumherum, ist mit ein bisschen ein Hintergrund dazu. Und diese Mischung aus den beiden und auch diese langen, zusammenhängenden Kampagnen und auch die Entwicklung von einem Metaplot, das ist alles, da hat so die ersten so Babyschrittchen gemacht in dieser Zeit sozusagen. Ja, diese Lizenznehmer, wie gesagt, die haben diesen Hintergrund ein bisschen weiterentwickelt und haben dann dort teilweise auch die Regeln natürlich dazu reingebracht, von Anfang an von Robotern über Sternenschiffe, über diverse andere Dinge, die halt einfach hier sozusagen im Grundregelwerk angerissen waren oder einfach die halt noch aus baufähig waren.
Das heißt, Traveller hat sich immer schon aus eigentlich als Universalsystem.
Zu Anfangs auf jeden Fall. Mhm. Später ist es halt dann immer mehr mit diesem Hintergrund dieses dritten Imperiums verbunden gewesen, beziehungsweise verbunden worden. Wirklich Dutzende, hunderte Quellenbänder zu dem dann Hintergrund dann gibt in den verschiedensten Formen und Farben. Da haben viele Firmen das erste Mal eigentlich sind dann groß und bekannt geworden. Also Games Workshop hat zum Beispiel auch angefangen als Lizenznehmer für Traveller-Ergänzungsbänden. Faser zum Beispiel ist auch eine Firma, die angefangen hat mit Traveller-Regelwerken, bevor sie ihre eigene dann rausgebracht haben und ihre sich zum Beispiel auch dann Battledeck zum Beispiel dann in die entwickelt haben. Und die GDW hat unter diesen ganzen Lizenznehmern das Imperium aufgeteilt. Okay, ihr habt diesen Bereich, wir haben diesen Bereich und diese Firma hat diesen Bereich. Und zu diesen haben die Firmen dann entsprechend ihre Ergänzungsbände und Publikationen rausgebracht. Und die Idee war dahinter, dass man halt im Laufe der Zeit einfach das so viel wie möglich von diesem menschenbesiedelten Raum einfach beschrieben bekommt und wo die Spieler einfach Möglichkeiten haben, überall, wo sie möchten, da, was sie interessiert, zu spielen. Und das ist halt auch durch ein paar Jährchen eigentlich ganz gut gegangen und Traveller war einfach in dieser Hinsicht der Platzhirsch. Es hat in dieser ausgearbeiteten Form und dieser Komplexität eigentlich nicht wirklich ein anderes Rollenspiel gegeben. Probleme haben erst dann angefangen, als dann ein bisschen das Alter des Systems natürlich dann auch ein bisschen seinen Tribut gefordert hat und es haben sich ein bisschen andere Rollenspielsysteme, es hat sich natürlich der Markt auch ein bisschen gewandelt, größer geworden, es waren mehr Leute, mehr Spieler sozusagen, die hier irgendwie involviert waren, andere Firmen, Konkurrenz und zwei Systeme haben natürlich Traveller auch ein bisschen zugesetzt. Das erste war Star Wars, das 87 rausgekommen ist. Das Rollenspiel von West End Games, das war natürlich dann ganz ein großer, markanter Einschnitt. Und natürlich ist auch zu dieser Zeit das Cyberpunk-Genre ein bisschen stärker in die Wahrnehmung gerückt. Und auch durch die diversen Romane, die es halt zu dieser Zeit dann gegeben hat und auch eine Publikation von Richard Talsorian Games, eben Cyberpunk, hat dann dieses Genre ein bisschen geöffnet für Spieler und da ist auch das Interesse natürlich in die Richtung gegangen. Von seitens GDW hat man immer wieder versucht, ein bisschen dagegen zu steuern und dagegen zu steuern, da ein wenig zu testen, was geht. GDW war halt immer eine Firma, die Wargames publiziert hat. Das heißt, strategische Spiele, die halt auf größerer Ebene Konflikte strategisch oder taktisch simulieren. Das war ihre Spezialität und ihr Spezialgebiet. Und Rollenspiele waren halt dann sozusagen eine Dazugabe, mehr oder minder. Als dann halt so in den 80er Jahren die Wargames halt auch immer mehr zurückgegangen sind und das Interesse daran und das Publikum daran auch im Zuge, weil die Rollenspiele stärker gekommen sind, natürlich auch deswegen, weil zu dem Zeitpunkt natürlich auch die Computerspielindustrie auch angefangen hat, ihre ersten so richtigen Schritte im Heimmarkt zu gehen. Und das hat natürlich dann auch wieder einiges an Spielen, an Interessen verlagert. GDW wollte natürlich da auch das ein bisschen in bestimmte Richtung zu bringen, dass etwas halt weiter noch relevant ist, dass ihre Spiele entsprechend natürlich auch noch weiter relevant sind. Und sie haben halt dann versucht, eben zuerst einmal ein anderes Science-Fiction-System rauszubringen. Das war das, zuerst hat das Traveller 2300 Kassen. Dann war das ein bisschen eine Verwechslungsgefahr. Der Mark Miller wollte es eigentlich so machen, unter dem Traveller-Brand so alle möglichen Science-Fiction-Systeme rauszubringen.
War das nicht Traveller AD?
Nein, das hat Traveller AD 2300 Kassen und später haben sie es dann einfach nur in 2300 AD benannt. Also okay. Jetzt ist Traveller dann weggelassen in der zweiten Edition. Mhm. Das war jetzt eines der zu der damaligen Zeit halt das Rollenspiel, was halt am meisten versucht hat, Realismus reinzubringen und auch mit tatsächlichen Sternenkarten gearbeitet hat, der nächsten Nähe ein paar Lichtjahre und um die Erde herum. Es hat zum Beispiel keine irgendwelche mystische Gravitation gegeben dergleichen. Also sie haben versucht, das in die Richtung zu bringen. Und ein anderer Schritt war halt einfach zu sehen, also war zu dieser Zeit, so Ende der 80er, schon ziemlich viel Material für Traveller heraus. Und es hat natürlich die alten Regeln gegeben, dann hat es ein bisschen versucht gegeben, diese Regeln wieder doch interessanter, attraktiver zu machen, natürlich für den Markt, weil die Spielerregale in den Geschäften sind immer voller geworden, immer mehr geworden. Und Traveller hat dann natürlich ein bisschen mit diesen kleinen schwarzen Büchlein ein bisschen, auch wenn sie elegant waren, auch wenn sie zeitlos waren im Design irgendwo, haben sie halt doch ein bisschen so, sind sie untergegangen und diesen ganzen bunten Covern. Es war halt einfach dann auch der Versuch, okay, wie macht man das, wie vereinheitlicht man das. Es hat einen Lizenznehmer gegeben von GDW, das war die Digest Group Publication. Die haben so ziemlich das die sehr hochqualitatives Material rausgebracht für Traveller, das auch bei den Fans sehr beliebt war. Und ihre Werke waren sehr gut durchdacht und Mark Miller war auch sehr begeistert von dieser Firma und hat dann etwas gemacht, was eigentlich sehr ungewöhnlich war oder auch noch nicht wirklich was nicht sehr viele Firmen bis dahin und seitdem gemacht haben, dass sie nämlich die Entwicklung der zweiten Edition eines Regelwerks aus Haus gegeben haben, komplett, und das hat alles nur Digest Group Publication gemacht. Mhm. Und das ist dann das Mega Traveller geworden, ein System, das halt alles vereinheitlichen sollte, was bis seit Beginn sozusagen mit Traveller passiert ist, vom Hintergrund, von den Regelwerk-Updaten in eine neue Ära bringen sozusagen. Das Problem war aber halt, dass das unter Zeitdruck passiert ist.
Also sie haben es nicht geschafft.
das war die Kurzform. Die Computersysteme waren inkompatibel, das heißt, die ganzen Manuskripte haben es per Hand abtippen müssen, was eine reine Anzahl an Fehlern eingeschlichen hat, die Regeln. Mhm. Und es war auch die Digest Group Publication war eine sehr regelmechanisch orientierte Firma, trotz allem. Und sie haben die Regeln sind eine sehr, sehr komplexe Materie geworden. Und natürlich, die ersten Errata war, glaube ich, 30 Seiten oder sowas in der Richtung für die erste Auflage. Und die Regeln waren teilweise nicht benutzbar, weil einfach durch die Komplexität und dadurch dann auch nur, dass Fehler drinnen waren, war es einfach nicht nachvollziehbar, was da jetzt eigentlich gemeint war.
Wann war das? War das in die 80er oder?
Ende 80er war das, ja.
Ja, da hat es noch nicht wirklich irgendwelche Standards gegeben in der IT.
Ja, genau. Und das ist halt das Problem von Megatraveller war eben auch, dass natürlich nebst diesen Regel-Update und diesen mechanischen Änderungen oder Weiterentwicklungen war natürlich was anderes, was viele Fans natürlich auch ein bisschen auf die Barrikaden gebracht hat. Das war, dass der Hintergrund der bisherigen von Traveller massiv geändert worden ist, indem das Imperium zerfallen ist und in einen Bürgerkrieg geschlittert ist, der mehrere Fraktionen umfasst hat, und GDW wollte halt mit diesem Schritt ein bisschen das für diese Stagnation des Traveller-Universums ein bisschen aufbrechen und den Spielern Möglichkeiten geben, ihre eigenen Sachen ein bisschen noch mehr zu bringen und ein bisschen die Sache voranzutreiben. Das Problem war aber nur das, dass sie halt das mit eigenem Material nur schwer unterstützt haben, weil dieses ganze Konvolut, im Effektive haben sie das ganze Imperium beschreiben müssen und sie haben, da war auf Konflikt diese Fraktion, das hätten so viele Publikationen werden müssen, das war schon fast nicht mehr zum Unterstützen ordentlich. Und sie haben sich da eigentlich ein bisschen selber eingelegt, weil sie dann natürlich ein bisschen eingeschüchtert waren selber, okay, was sollen wir jetzt eigentlich unterstützen und wie weit können wir das sozusagen irgendwie machen, und es ist sehr wenig eigentlich dann weitergegangen. Es hat dann witzigerweise genauso stagniert, weil eigentlich auch die Angst war, okay, dann, wenn die Spieler schon so eine Dauerkampagne haben, das, dann wollen sie auch nicht irgendwie das sozusagen beeinflussen. Das war irgendwie so eine Gratwanderung ein bisschen so. Schlussendlich ist dann auch Mega Traveller deswegen dann nicht ganz so erfolgreich geworden, eben diese ganzen Fehler, die im Regelwerk waren und alles drum und dran, eben mit diesen Hintergrundänderungen verbunden. Dann waren bei GDW noch einige andere Sachen. Mark Miller ist zum Beispiel dann weg von GDW. Die Digest Group Publication ist dann fallen gelassen worden von GDW. GDW hat dann selber versucht, natürlich im Anbetracht dessen, dass halt sie auch um die Existenz dann gekämpft haben, dann Anfang der 90er.
Das heißt, die Lizenz für Traveller ist die ganze Zeit bei GDW gelegen?
Naja, es war ja keine Lizenz, es war ja ihr Ding sozusagen. Aber ja, stimmt, die Lizenz, nachdem der Miller weg ist, ist bei GDW gelegen, genau. Und dann haben sie halt noch einen Versuch gewagt. Es hat sich ein neuer Mann rangewagt, das Ganze zu überarbeiten. Hat einfach das Rad der Zeit vorgedreht um ca. 80 Jahre und hat das in einem Imperium angesiedelt, das von einem Virus, man kann mal sagen, die in die Steinzeit schon fast zurückgeworfen worden ist. Die Gesellschaft an sich die Fähigkeit für den Hyperraumflug auch verloren hat. Und jetzt erst eben so gute 80 Jahre später wagen sich die Ersten wieder sozusagen in die Sterne und versuchen die Gebiete des Imperiums wieder neu zu entdecken. Und
wegen dem Virus, war das ein Computervirus oder war das?
Ja, Computervirus. Okay. Es hat auch dann eben auch diese sogenannten Vampirflotten gegeben, die von diesen Computervirus gesteuerten Raumschiffe, die halt sozusagen rumgezogen sind. Also es war so ein bisschen ein dystopisches Endzeit-Setting, ein bisschen, aber halt doch auch mit ja, diesen Erforschungskomponente, die beim ursprünglichen Traveller doch vorhanden war und eine sehr starke Komponente war. Die war eben auch wieder hier da. Grundsätzlich hat das Setting doch einiges richtig gemacht. Es war aber dann den Schwierigkeiten, die GDW gehabt und alles drum und dran, war es einfach dann trotzdem ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Und dann ist halt, nachdem dann GDW die Pforten geschlossen hat, sind die Lizenzen dann Mark Miller gefallen. Mhm. Und der hat dann versucht, das nur kurz die vierte Edition geben, dann irgendwann später mal die fünfte. Dazwischen war es auch dann bei Steve Jackson Games, hat es eine Reihe gegeben für Turbulor. Und schlussendlich ist es dann bei Mongoose gelandet, die das Anfang der 2000er Jahre die Lizenz erworben haben und eigentlich seitdem diese Lizenz haben und weiter Traveler-Material ausbringen im englischsprachigen Raum. Im deutschsprachigen Raum war das dann, glaube ich, 13 Mann.
Es war eine Zeit lang mit 13 Mann und Ulysses hat anscheinend jetzt irgendwie einen Deal, weil sie ja die Erstauflage, die damals rausgekommen ist auf Deutsch, die Softcover-Auflage, anscheinend in drei Bänden, was man jetzt schon gesehen hat vom Crowdfunding, was ja morgen starten sollte.
Okay.
Ja. Sind offensichtlich in drei Bänden kommen und das sollte im Prinzip das gesamte Material von der ersten Auflage.
Ja, das ist ein bisschen Material.
Ja. Wann jetzt damit zurückgeht, das heißt TNE, also sprich The New Era, war dann schon nach dem Niedergang von GDW oder war das noch?
Nein, das ist von GDW selber rausgebracht worden. Das waren so die letzten, in den letzten Jahren, kann man eigentlich sagen.
Also das ist das mit Virus und die Vampirflotten und so weiter. Das ist
ja, genau.
Das heißt, wenn man sich in der Richtung spielen möchte, dann war TNE sicherlich eine gute Basis dafür, vom Hintergrund her.
Mhm, ja, genau. Die Regelwerke von allen dreien sind relativ unterschiedlich, wobei Megatraveler und Traveler haben nur Ähnlichkeiten, wenn auch Megatraveler die komplexere Form von Traveler ist. Aber Traveler The New Era verwendet das System, das sie für Twilight 2000 entwickelt haben, also was GDW für Twilight 2000 entwickelt hat. Und was in ein, zwei anderen Systemen zum Einsatz gekommen ist. Aber das ist doch natürlich ein komplett anderes Regelwerk dann.
Das heißt, die Mark Millers T4 ist dann von Mark Miller selber dann gewesen?
Genau, das war so ein relativ kurzlebiger Versuch, das selber herauszubringen.
Mhm. Und T5 ist im Prinzip ist die aktuelle von ihm, die seit...
Genau, die hat auch er nochmal raus, ja. Die fünfte Edition, die in seiner Firma Far Future Enterprises, wo man auch allerdings von den Classic-Traveler nur die ganzen Reprints, also eigentlich im Prinzip sind die Originalmaterialien, also PDF, oder es gibt, also ich habe es zumindest noch als diese Quer-Softcover-Bände, wo halt in pro Band irgendwas zusammengefasst ist, die ganzen Regelwerke, die ganzen Erweiterungen. Also das Material, das Originalmaterial ist eigentlich noch recht gut erhältlich. Außer die Sachen von leider von Digest Group Publications aus rechtlichen Gründen.
Wie schaut dann die lizenzliche Seite dann im Endeffekt dann aus, wenn du sagst, Mongoose hat theoretisch jetzt die Lizenz fürs...
Naja, Mark Miller kehrt einmal sozusagen die Lizenz, die KT ist.
Der Name wahrscheinlich.
Genau. Und er bringt im Prinzip auch nur die fünfte Edition jetzt so halt raus. Und die ursprünglichen klassischen Sachen. Und Mongoose hat einfach das Recht erworben. Das heißt, sie machen ihr eigenes Ding. Und ja.
Ja, von Mongoose ist ja die zweite Edition auch schon rausgekommen. Die erste Edition von Mongoose ist im Prinzip ja das, was vor einigen Jahren einmal von 13 Mann rausgekommen ist im deutschsprachigen Raum. Mal schauen, ob da noch was kommt. Von 13 Mann garantiert nichts mehr. Die haben ja das, glaube ich, abgegeben oder verloren, kann man jetzt nicht genau sagen. Auf alle Fälle, der jetzige Inhaber von 13 Mann ist ja Prometheus Games.
Okay.
Und die machen eigentlich einen Traveler-Abverkauf.
Okay.
Von den deutschsprachigen Produkten, von dem her, ja. Wo ja leider nicht alles übersetzt worden ist und nur ein Teil dieser wunderschönen schwarzen Bände, die wir sie Regale ziehen können. Aber sie waren trotz alledem gut spielbar. Sie haben ein paar so kleine Macken gehabt, aber das ist ja, ja. Wenn ich das vergleiche zwischen dem Classic Traveler, also der erste Edition und dem Mega Traveler, waren wahrscheinlich da mehr Fehler drinnen. Von diversen Tabellen und ähnliches, als wie in der deutschen Version. Traveler gibt es jetzt seit vielen, vielen Jahrzehnten und die Geschichte hat sich mehrmals gewandelt, nicht nur aufgrund dessen, weil es eine Edition nach der anderen gegeben hat oder eine Variation nach der anderen. Die wichtigsten Kernelemente für Traveler von der ersten bis zur jetzigen Mongoose Edition sind wahrscheinlich genau bei jeder Edition ziemlich dasselbe, also sprich,
es hat auch Editionen gegeben, die versucht haben, ein bisschen so eigenes Setting zu machen. So die, ich glaube, bei der vierten Edition war das, wo es Milieu Null zum Beispiel ging, aber das war irgendwo zur Gründung des Imperiums. Dann dort, wo eben das klassische Traveler gespielt hat, sollte jeder sich ein bisschen die Zeit herauspicken können, wo er dann spielen möchte. Und wobei halt am meisten Material gibt es für die Zeit 1000 Jahre nach Gründung des dritten Imperiums, wo eben die ganzen Classic-Traveler-Bände spielen, beziehungsweise die Abenteuer spielen und die angesiedelt sind.
Wenn wir es kurz umreißen, erstes, zweites, drittes Imperium und so weiter, was kann man da im Prinzip sagen, was sind also die großen Schritte zwischen die von der geschichtlichen
Seite? Naja, erstes, zweites Imperium kann man so gesehen eh fast nicht spüren, weil zweites Imperium ist technisch das menschliche Imperium, das erste ist das alte Vilan-Imperium. Im Prinzip gesehen interessanteren, es gibt so ein, zwei Strategiespiele, auch das Imperium zum Beispiel, ist im Krieg zwischen den Menschen, also den Solomani und den Vilani angesiedelt. Das heißt, das ist noch vor Gründung eigentlich des sogar zweiten Imperiums, wobei am meisten Material und am meisten eigentlich ist halt, wie gesagt, trotzdem noch immer eben diese Zeit kurz vor den fünften Grenzkrieg, der ist halt sozusagen da am besten ausgebaut und am interessantesten. Aber diese Zeit wäre grundsätzlich interessant, natürlich die Gründung des dritten Imperiums selber und wessen Präferenz es ist, ist natürlich auch die Bürgerkriegszeit auch relativ gut beschrieben. Ja. Auch dank eben der Digest Group Publication, die hier viel Material ausgebracht haben. Und halt natürlich auch die entsprechend diese 80 Jahre später, diese etwas leicht schon postapokalyptische Setting.
Es hat ja Zusatzbände gegeben, ich weiß noch, für die erste Flug von Mongoose Traveler.
Das ist von Mongoose ausgegangen. Die haben das Regelwerk von Traveler hergenommen, also dieses Regelkonstrukt mit den Berufen und drum und dran, und haben das auf andere Rollenspielhintergründe angewendet. Das heißt, von denen sie die Lizenzen gehabt haben, das war in so 2000 Jahren. Mhm. Eben Judge Dredd zum Beispiel, die Babylon 5 hat es einmal eine Edition gegeben, die auf den Traveler-Regeln beruht hat, nachdem sie ihre D20-Linie aufgegeben haben. Und ich glaube, nur in der Art war so kleinere Spiele ausgegeben, die mit diesem System. Es war einfach ein Versuch, diese Traveler-Regeln als Universalregeln für diverse Hintergründe einfach zu etablieren.
Wenn wir jetzt einmal weggegangen von dem Standard-Setting, wenn ich alle Editionen miteinander vergleiche, wir haben ja die Regelmechanik grundsätzlich im Classic Traveler, dass man mit 2W6 würfelt. Die zieht sich ja eigentlich fast durch alle offiziellen Editionen. Ja, das bleibt ja an und für sich gleich, so wie bei DSA mit dem
W20 oder 23. Notable Exception von der New Era, die mit 20-seitigen Würfeln und 6-seitigen Würfeln dahergekommen ist, waren das eigentlich 6-seitige und sogar die von GURPS. Obwohl die natürlich eher den GURPS-Regeln dann entsprochen hat, aber genauso auf 6-seitigen Würfeln basiert hat.
Traveller hat ja nicht nur den 6-seitigen Würfel relativ attraktiv gemacht, im Gegensatz zu D&D, die ja alle eigenartigen Würfel, die sie irgendwie gefunden haben, einbaut haben in ein Regelwerk. Ist ja Traveller für mich auch das erste System gewesen oder eins der ersten und wichtigsten Systeme für charaktergenerierendes Life-Path-System.
Traveller hat von diesen Mechanismen sehr viel Innovation oder sehr viel Neues reingebracht. Aber wie wir am Anfang so gesagt haben, da war es auch leicht, Neues zu bringen. Aber sie haben wirklich viele Dinge in das System integriert, die später auch nicht mehr so vorgekommen sind oder wo sich die Leute halt einfach trotzdem von dem ein bisschen ja, zumindest inspirieren, aber das Life-Path-System von Richard Tessoran gibt es war sicher auf dem ein bisschen aufgebaut, das sie dann später gehabt haben. Und es war diese Besonderheit einfach auch von Traveller, dass man sie mit diesen Regelwerken als Spieler dahinsetzen hat können und Charaktere, Raumschiffe und Sternensysteme generieren hat können, stundenlang und diese dann im Spiel einsetzen oder nicht. Das war fast schon solo spielbar eigentlich, kann man sagen. Einfach durch das, dass man so viel Dinge die er erschaffen hat können und einfach dieses im Spiel dann zum Einsatz bringen hat können oder halt dann auch nicht. Und die Charakterstellung war natürlich genauso nicht ausgenommen davon. Es war ein sehr zufallsbasierendes System, man hat ein paar Entscheidungen treffen können, okay, ich möchte dahin, in die Richtung, aber ob es dann was geworden ist oder nicht, hat dann die Würfeln und ein bisschen die Attribute entschieden. Das war aber auch gleichzeitig irgendwie der größte Reiz von dem. Es mag zwar nicht jeder, Rollenspieler sind ein sehr variantenreiches Völkchen und die einen lieben das, die anderen praktisch wollen einen Mittelweg, die anderen sagen, na, genau Punkte und jeder Zufall ist bei der Charakterstellung einfach unfair. Aber bei Traveller hat es diesen Reiz einfach ausgemacht, dass man sich hingesetzt hat und nicht mehr gewusst hat, ob man die Charakterstellung überlebt, weil man bei der Charakterstellung eben auch, zumindest im Classic Traveller, sterben kann. Wenn man einfach irgendwie blöd würfelt oder einfach vielleicht die schlechte Entscheidung trifft und dann doch vielleicht zum Scout-Dienst geht, wo die Überlebensrate nicht so hoch ist. Und das hat diesen Reiz aber dann trotzdem ausgemacht, weil man einfach mit Charakteren konfrontiert worden ist, auch als Spieler, die man halt vielleicht so nicht unbedingt machen würde und einfach aus der eigenen Komfortzone raus musste. Und okay, was mache ich jetzt mit dem Typen? Der hat Glücksspiel auf 3 und sonst hat er gar nichts. Das ist, weil das
und sitzt vielleicht dann immer ruhig stehen, das Quäschen klemmt und keine Ahnung was.
Ja, genau. Das ist, man hat einfach eine Geschichte einfach zusammengebastelt bekommen, die wirklich sehr gut und exzellentes Gerüst waren für das. Ja, wir haben zum Beispiel einen Charakter gehabt, der hat wirklich nichts kennen. Der war ein junger Bursche relativ, der nur Vacuum Suit, also Raumanzug gewürfelt hat. Und der hat Raumanzug auf einen fantastischen Wert gehabt, der beste wahrscheinlich im Sektor, der mit Raumanzug geht, aber sonst hat er nichts kennen. Und ein anderer zum Beispiel war, die 50 ist er dann geworden, Navy-Laufbahn, und der hat jedes Mal den Beförderungswurf um eins nicht geschafft. Der ist jedes Mal, und das hat er, aber das kann man halt dann super einbringen, zum Beispiel diesen Frust, dass man, und die Navy holt mich an und alles, dieser ständige Übergehen werden bei der Dings und, oder bei diesem Charakter eben mit diesem Raumanzug, wie ist dazu, dass der einfach das so gut kann und dergleichen. Und das sind einfach dann diese vom Spiel teilweise auch vielleicht aufgezwungene Situationen und Umstände, mit denen man dann einfach dann erleben muss, aber die dann das interessant machen, wie man das dann umbringt und wie das dann im Spiel ist. Und in Traveller habe ich als Spielleiter immer wieder sehr interessante Situationen einfach gehabt und sehr interessante Charaktere dadurch, die einfach erinnerungswürdig waren. Und
ja, Traveller war ja an und für sich das zweite System, was ich persönlich gespielt habe, und das zweite System, wo du den Charakter erwürfelt hast. Weil das erste war DSA, aber du hast ja damals bei der 1er-Version eigentlich ja nur die Attribute erwürfelt, beim der zweiten dann noch das Aussehen ein bisschen und die Größe. Aber grundsätzlich war Traveller und ist Traveller immer noch nicht nur interessant für die Charaktererstellung. Gut, bei den aktuellen Versionen kann man sich aussuchen, ob er stirbt oder nicht. Also zumindest bei der 13-Mann-Edition. Mhm. Nur egal welches System, wo ich mir einen Charakter erwürfeln kann, es ist selten so, dass die Werte oder das, was dann rauskommt, das Ergebnis so prägnant und plausibel klingt wie bei Traveller.
Obwohl es eigentlich wirklich kompletter Zufall ist, also die Tabellen irgendwie nicht, aber das Endergebnis passt immer. Und ich kenne nur ein einziges System, das mir einfach von dem her so gut gefällt, was diesen Lebensweg so gut beschreibt, wo einfach am Ende ein Charakter rauskommt, der Hand und Fuß hat und der passt, das ist Artesia. Und bei dem Spiel ist es auch, da haben wir Abende verbracht, nur mit Charakterstellen, weil das einfach so viel Spaß gemacht hat und zu sehen, was da sozusagen rauskommt und wie sich der Weg irgendwie voranschreitet. Und bei Traveller genauso, da haben wir auch sehr viel Spaß schon bei der Charakterstellung gehabt, weil es einfach sehr viel, ja, man nie weiß, was sozusagen rauskommt und aber immer irgendwie, man, natürlich waren auch unbrauchbare Ergebnisse dabei, so wurscht, machen wir dann nicht, es dauert ja nicht lang, aber es war immer großer Spaß.
Ja, die Attribute erwürfeln oder erstellen, das geht ja relativ schnell, das mit Fertigkeit, also mit Life-Path-System angewendet, dann dauert das schon ein paar Minuten, aber
beim Classic-Traveller geht das noch recht schnell. Bei Mega-Traveller ist es dann ein bisschen eine Sache, eine Partie, weil man dort Jahr für Jahr erstellt und nicht so wie bei Classic-Traveller 4 Jahre Schritte macht. Aber grundsätzlich ist ein Classic-Traveller-Charakter wirklich schnell erstellt. Das ist nicht das Problem.
Was auch sehr interessant ist, ist ja das, du hast ja auch die, ich baue mir meine Raumschiffe, genauso ich baue mir meine Planeten und meine Sonnensysteme und ähnliches. Und das geht ja wirklich relativ flott von der Hand. Wenn ich selbst als Spielleiter, der sich nicht vorbereiten möchte, habe ich innerhalb von 5 Minuten eigentlich einen kompletten Sektor, also sprich eine Sammlung von mehreren Planeten.
Ich muss zugeben, ich kenne jetzt die Mongoose-Variante nur oberflächlich, aber was ich gesehen habe, ist das auch dort relativ eher in Richtung Classic-Traveller besinnt, als jetzt auf Mega-Traveller oder gleich oder auf die Komplexitäten von Mega-Traveller. In diesem Rahmen des Classic-Travellers sind wirklich die Sachen schnell ausgewürfelt und man hat recht schnell eigentlich ein brauchbares Ergebnis. Oder
wenn man auch die Gegner.
Natürlich.
Also, ich rede jetzt nicht von den klassischen Söldner, die die Gruppe überfallen, sondern eher von diversen Lebensformen, die auf einem Planeten hausen.
Mhm. Ja.
Und das auch sehr, sehr gut und einfach und plausibel erklärt. Ja.
Genau, weil alles irgendwie sozusagen zusammenhängt und auch die ganzen Technologiestufen und Atmosphäre und wie groß die Welt und Ding, alles, wie sich die Welt entwickelt hat, wird einfach in Zusammenhang gestellt. Ob es jetzt so ist, wie auch immer. Wie wissenschaftlich das jetzt fundiert ist, ist aus unserer Sicht eher schwer abzuschätzen. Aber es macht zumindest einen plausiblen Eindruck. Und um das geht es ja eigentlich. Wir wollen ja keine solare irgendwie sozusagen Simulation irgendwie, sondern wir wollen ja Geschichten erzählen. Und in diesem Kontext erschafft man damit brauchbare Welten.
Ja, das auf alle Fälle. Ich kann mich nur erinnern, es hat einmal 2 Sprüche gegeben, die ich vor Jahren einmal gehört habe über Traveller. Das erste ist das. Das ist das System, wo ich stirb beim Generieren. Das haben wir gerade durchbesprochen. Ja, hat es gegeben. Und das Zweite, man braucht einen Taschenrechner zum Berechnen einer Reiseroute. Und ich schätze mal, nach deiner Erklärung noch, dürfte das dann eher so in Richtung Mega Traveler und TNE oder so
sein? Nein, es gibt auch in Classic Traveler, gibt es auch eine Regel. Da ist halt nur zum Beispiel eine Formel drinnen, wie man von einem Planet zum nächsten reist oder eine bestimmte Reisestrecke hat, mit einer Beschleunigung von so und so viel G. Wie lange braucht man, wenn man bis dahin zum Mittelpunkt dann das umdreht und abdreht? Das war im Classic schon drinnen, ja.
Aber nicht in der deutschen Version, oder?
In der deutschen Version sollte es auch schon drin gewesen sein, ja.
Ich muss nicht mehr schauen, das kann mich nicht mehr erinnern. Was ja auch immer interessant ist, ist ja gerade bei diesen Reisemechaniken, wir haben ja da grundsätzlich diese Sprungschiffe oder diese Sprungantriebe, die ja eigentlich so gerechnet sind, dass ich von einem System ins nächste fliegen kann. Je nachdem, wie gut der Antrieb ist, wie man es jetzt denkt.
Ja, konkret ist in Traveler so, vom Classic Traveler jetzt gesprochen, ist grundsätzlich die Reichweite von Schiffen ist von 1 bis 6 Parsec angegeben. Und die Reisezeit ist immer die gleiche, plus, minus 6 Tage, 7 Tage, sowas in der Gegend herum. Also knappe Woche. Wie weit man auf einmal reisen kann, ist einfach die, durch die Fähigkeit des Sprungantriebs.
Das heißt, ein Parsec ist an und für sich dann ein Sonnensystem?
Nicht unbedingt, aber es ist zumindest einmal ein Bereich, wo vielleicht ein potenzielles interessantes Sonnensystem ist. Auf gut Deutsch, Hexfeld war ein Parsec.
Ja.
Dort sind halt immer... Die war etwa leer oder es hat irgendein Sonnensystem von Interesse gegeben und man hat sich halt einfach seine Sprungroute dann so ausgerechnet oder so geschaut, wo man hinkommt oder wo man hin möchte und mit dem Schiff dann zurückgereist, wenn die Gruppe ein Schiff gehabt hat, was aber in vielen Fällen dann der Fall war.
Ja, Travel ohne Raumschiff ist ja wie Jedi-Ritter ohne Jedi.
Ja, oder so. Ja, es ist, man hat schon natürlich planetenbasierende Abenteuer machen können und war sicherlich auch ein interessanter Zettel, aber das Setting hat natürlich von der Raumfahrt gelebt und von zu sehen, was ist da draußen. Insofern muss ich sagen, hat die erste, die klassische Edition von Traveler sehr viel auch mit Star Trek ein bisschen gemein. Im Hinblick auf diese, die Menschheit, auch wenn es holprig ist, auch wenn es vielleicht nicht ganz irgendwie großartig optimal ist, aber im Großen und Ganzen hat es die Menschheit sozusagen unter einem Banner irgendwie zusammengefunden und es ist jetzt ein großer Bereich, wo halt eben das, ja, die Forschung und das Erlangen von Wissen interessant ist. Und auch wenn es vielleicht jetzt nicht eine Institution gibt wie die Sternenflotte, aber es gibt hier trotzdem genauso die gewisse Reglements. Es gibt zum Beispiel auch bestimmte jüngere Planeten, wo die Entwicklungsstufe noch nicht so hoch ist, die zum Beispiel auf einer einfacheren technischen oder gesellschaftlichen Entwicklungsstufe sind, die halt einfach geschützt werden vom Imperium, auch ähnlich eben zum Beispiel wie halt in Star Trek. Also es gibt da durchaus einige Parallelen, die einfach diesen gewissen, ja, es ist... Wie gesagt, ein steiniger Weg gewesen, aber wir haben es dann irgendwie doch geschafft, dass wir eine interstellare Gesellschaft geschaffen haben, die Bestand hat, jetzt dann doch halt, wenn man das Imperium hernimmt, so gute 1000 Jahre, und die irgendwie funktioniert und die halt das Leben halt einfach dann doch ein bisschen sicherer, einfacher wie auch macht und wo sich die Menschheit einfach auf das konzentrieren kann, dass halt das Universum erforscht und dass man halt einfach da mehr als nur einfach nur zu existieren und Krieg zu führen, sozusagen, wie halt in vielen eher dystopischeren Settings das der Fall ist.
Hast du aber geschaut, gleichzeitig, ich kann es an und für sich nur bedingt mit Star Trek vergleichen, weil bei Star Trek habe ich ja die Sternenflotte und die regiert überall und das haben wir da ja an und für sich ja nicht. Wir haben ja da sehr...
Es gibt halt nur den Scout-Dienst, der eine ähnliche Funktion hat, in dem Sinne, dass es neue Welten erforscht, eben für die Planeten markiert im Sinne von, okay, ja, die dürfen nicht behelligt werden oder bei denen ist egal oder die sind freigegeben zum Besiedeln. Und auch das Nachrichtensystem funktioniert auch so, weil es gibt keine Überlichtkommunikation im Traveler-Universum. Das wird alles so im Sinne mit einem Pony-Express gemacht, mit so schnellen Schiffen, die nur eigentlich einen Sprungantrieb haben, die halt eben so der Reihe nach die Systeme abspringen und die Nachrichten aufnehmen, verbreiten. Und das ist auch zum Beispiel ein wichtiger Aspekt des Traveler-Universums, dass das eine sehr starke Richtung ein bisschen feudale Strukturen auch geht. Aber trotzdem, der Scout-Dienst übernimmt einfach auch ein bisschen hier diese Rolle des forschenden Organs, sage ich jetzt mal, des Imperiums, für die auch viele Abenteuer die Spieler zumindest peripher tätig sind.
Oder? Das heißt, wir können eigentlich eher einen Vergleich ziehen in Richtung Dune und Ähnliches, wo ich einfach diverse lokale Baronien oder Ähnliches habe, die dann dementsprechend regieren und verwalten im Auftrag vom Imperator oder einer ähnlichen.
Das Universum ist ein bisschen was, hat mehr was von ein bisschen, wie soll ich sagen, dieses Machiavellische ein bisschen, dieses Barocke, das hat Traveler jetzt zumindest in diesen Dingen nicht so in dieser Ausprägung. Also wenn die zwischen Dune und Star Trek entscheiden müssen, also das klassische Traveler eher in Richtung von der Grundidee dazwischen ansiedeln, aber mehr leicht in Richtung Star Trek.
Also sprich eher so in die Anfängen von Star Trek, also sprich zeitlich eher so vor Kirk so in Richtung Archer und Co.
In die Richtung, wo einfach diese Forschungs- und Forschung noch eine sehr wichtige Rolle spielt einfach auch und etwas, was in Dune eher nicht der Fall ist. Bei Dune geht es eher mehr um die Politik und um die einzelnen Häuser und dergleichen. Das ist da in dem Fall, in Traveller, in Classic Traveller einfach.
Das heißt, Dune ist eher so das, was Game of Thrones vor 20 Jahren gewesen war oder so.
Ja, so.
Nur ohne, dass ich gleich alles umbringe, sondern gleich ganze Planeten zerstöre oder so.
Ja, also das ist dann.
Ja. Was natürlich schon spannend ist, ist das, wir haben ja vorher gesagt, wir können alles generieren. Wir können Charaktere generieren, ist klar. Wir können Raumschiffe generieren. Natürlich. Wir können Planeten generieren, wir können Sonnensysteme generieren, wir können Gegner, also sprich irgendwelche Lebewesen, Fremdartigkeit hoch 10 generieren ohne Probleme. Wo wir aber jetzt noch fairerweise sagen müssen, wir können auch den Handel generieren. Den Handel zwischen Planeten.
Vieles von diesen Zusatzregeln, auch das wie zum Beispiel das Task Resolution System, also ein System, wie Fertigkeitshöfe abgehandelt werden, das hat im ursprünglichen Traveller völlig gefehlt. Man hat einfach da keine Regeln dafür gehabt. Es war einfach, es hat eine allgemeine Regel gegeben, die ist irgendwo bei den Kampfregeln drin gewesen, ein Wurf von 8 und drüber ist Erfolg. Und dann hat man sich halt aus dem irgendwie einen Reim gemacht. Und es hat auch keine Erfahrungspunkte gegeben, weil der Mark Miller hat das immer als unrealistisch betrachtet, dass das einfach irgendwelche Erfahrungspunkte und von einem halben Jahr hat man halt einfach einen super Charakter. Ja, und auch eben auch dieses Handelssystem ist von einem Lizenzgeber eben entstanden. Das war im Journal of the Traveler's Aid Society, glaube ich, hat das geheißen. Das war so ein Journal, das knapp 25 Ausgaben gehabt hat. Und da sind sehr viele Zusatzregeln und Mechanismen einfach auch eingeführt worden. Aber ja, man kann im Prinzip gesehen runde Elite spielen mit Traveller. Man kann die Handelsregeln, man kann sie ermitteln, wie der Bedarf einer bestimmten Ware auf einem bestimmten Sonnensystem oder einem bestimmten Planeten ist. Und entsprechend dann die Zoll-Sachen abhandeln. Wenn sie wer gut mit bürokratischen Umständen umgehen kann in der Gruppe, ist es auch kein Fehler, denn dann kriegt man bestimmte Boni auf das Abverhandeln dieser diversen Sachen. Und ist eigentlich ein relativ einfaches, trotzdem schnelles System, dass man da irgendwelche Handelsrouten abfährt, Handelsmissionen macht.
Der Witz ist ja, dass man kann nicht nur Elite spielen, sondern Elite basiert ja mehr oder weniger auf dem Handelssystem. Soweit mehr oder weniger bekannt ist. Und ich glaube nicht nur das, sondern auch das mit den Springen und so weiter. Wenn man sich jetzt Elite Dangerous anschaust.
Traveller war einfach gute 10 Jahre das dominante Science-Fiction-Rollenspiel. Das ist einfach sehr viele Fans und sehr viele Publikationen auch dementsprechend dann auch, wie wir schon gesagt haben, gehabt hat. Also das
tauchen wir ein bisschen tiefer ein. Und zwar, es gibt ja, wenn man einen Charakter generiert, immer so komische Dinge, die man nicht ganz kapiert, das anfängt. Und zwar, was ist ein Schiffsanteil?
Das ist aber schon eine sehr, sehr auffallend spezifische Frage.
Natürlich, ich kann ja im Prinzip ja alles Mögliche nicht nur Fertigkeiten erwürfeln, sondern genauso
Ausrüstungsteile. Ja, ich glaube, da müsste man ein bisschen ausholen, weil im Prinzip ist bei der Charakterstellung so, also zum Beispiel auch im Hinblick auf die klassische Charakterstellung, dass man in 4 Jahressegmenten durchgeht und in jedem Jahressegment hat man bestimmte Tabellen, die man aussuchen kann zum Erwürfeln von diversen entweder Attributen oder Fähigkeiten, die man dazu bekommt. Und wenn man seine Laufbahn beendet hat, dann hat man sozusagen Ausmusterungstabellen, auf denen man entweder auf der materiellen würfeln kann oder für die Cash. Ja, auf der materiellen gibt es halt alle möglichen Sachen, also von kleinen Pistölchen über Klingen bis hin eben halt zu Schiffen. Beim Scout-Dienst zum Beispiel ist es so, dass man ein kleines Schiff hat, aber halt mit diesem Nachteil, dass der Scout-Dienst einen eventuell halt dann doch zum Wiederverpflichten kann. Man ist so eine Art Reservist. Mhm. Oder das Schiff ist eigentlich der Reservist und das Schiff wird dann wieder eingezogen, wenn Bedarf da ist. Natürlich ein gutes Mittel für den Spielleiter, die Gruppe einfach volle Tatsachen zu stellen. Du, der Scout-Dienst, wie jetzt einmal was von euch. Und dafür hat man ein Raumschiff, über das man jetzt verfügt. Und das andere ist halt die Handelsflotte gewesen. Da hat man 6-mal würfeln müssen, dass an das Raumschiff komplett kehrt. Und jedes Mal Schiff erwürfeln, hat einfach nur einen bestimmten Prozentsatz abbezahlt, sozusagen. Mhm. Die genauen Werte weiß ich jetzt nicht, aber das war dieser Schiffsanteil im Prinzip. Das heißt, wenn man den 4-mal erwürfelt hat, hat man halt eben sozusagen die 4/6 von den Schulden abbezahlt und das Schiff hat schon fast einen gehört. Und wenn man das irgendwie geschafft hat, dass man das 6-mal würfelt, dann hat dann das Schiff ganz gehört, das Handelsschiff.
Es gibt ja so Dinge wie Oberdeckpassagen.
Genau.
Das ist ja auch vielleicht noch was nicht Uninteressantes, eher Alleinstellungsmerkmal für Traveller.
Genau, ja, das waren so Fahrkarten in dem Sinne, die in drei Klassen gekommen sind, die Oberdeckpassage, Mitteldeck und die Unterdeckpassage. Unterdeck war tiefgefroren in Kammern, wo man halt aufwacht und nicht aufwacht. Mhm. Mitteldeckpassage war ganz normal und die Oberdeck war halt einfach da die Deluxe-Variante mit allen möglichen Vorteilen.
Das sind im Prinzip so die Dinge, die eher nur eher fremdartig klingen, alles andere ist eher selbsterklärend von dem her.
Zumindest im Klasse gibt es eine Möglichkeit, dass man Mitglied in der Travelers Aid Society wird. Das ist ja so ein Clubverein, Verein eigentlich eher, der seinen Mitgliedern auf allen Welten, wo es eben Einrichtungen von denen gibt, einfach vergünstigt Essen, Unterkunft und diverse andere.
Ist natürlich dann interessant, wenn ich sage, okay, der Charakter, den ich erstelle, ist irgendwie Händler oder verfügt nicht über eigene Schiff, sondern ist immer angewiesen auf irgendwelche anderen Transportmittel.
Genau, es war auch mehr ein Hintergrundtool, dass man halt einfach da ein bisschen den Charakter ausbaut und wenn es halt einfach die Gelegenheit gibt, dann halt doch natürlich auf das zugreifen kann, aber die meisten haben dann irgendwie diese Oberdeck- und Unterdeckpassagen dann doch eher zu Geld gemacht, als dass sie es verändert haben. Also, aber es war eine nette Abrundung von dem, womit der Charakter eigentlich in die Welt unter Anführungszeichen dann entlassen wurde.
Traveller hat eigentlich ein Problem, was er jedes technologisch basierende System hat. Irgendwann einmal überholt sich die Technologie mit der Realität.
Die Vorstellung zumindest.
Die Vorstellung,
ja. Teilweise sogar. Naja, es ist natürlich, Traveller hat einige Anachronismen, wie man so sagt. Also diese Computer, die dort verwendet werden, die wirken einfach sehr, also im Klassik zumindest, das Ganze wirkt ein bisschen ja, wie aus den 70er Jahren einfach, aus denen es auch ist. Das hat alles natürlich auch schlussendlich auch dazu geführt, dass Traveller ein bisschen schwierigeren Standort bekommen, wie wir eben schon besprochen haben. Das hat einfach andere Rollenspielsysteme, die es ein bisschen geschickter gemacht haben oder gar nicht so sehr in den Vordergrund gesetzt haben. Zum Beispiel bei Star Wars ist die Technologie halt einfach immer, ja, sie ist da und das ist so. Und das Design von Star Wars, muss ich sagen, war extrem geschickt. Also das schaut, wenn man sich das Cockpit von Millennium Falcon jetzt 40 Jahre später anschaut, das schaut nicht irgendwie lächerlich aus oder irgendwas dergleichen. Das schaut aus, ja, das ist halt so. Es wirkt nie irgendwie lächerlich, wie bei vielen anderen Filmen eigentlich die Zeit. Und Traveller hat dann einfach das gehabt, dass sie einige, natürlich für das Rollenspiel ist, haben sie halt ein paar Sachen erklären müssen, wie funktioniert das alles drum und dran und wie ist das. Und da wirkt halt, wenn der Schiffskomputer so zwischen 1 und 7 Tonnen hat, wirkt das halt natürlich dann ein bisschen, ja, okay.
Wenn wir vom Classic Traveller hergehen, ja, 1 bis 7 Tonnen und so weiter, die können im Prinzip nicht recht viel machen, vielleicht der Autostart oder ähnliches, also wenn man halt ein bisschen Elite Dangerous spielt, dann würde die eine Tonne Computer für das Auto, Orbital-Landing oder ähnliches natürlich passen von dem. Aber wenn du sagst, das ist beim Classic Traveller so, wo ist es dann eher, wie man es heutzutage hätte? Oder gibt es irgendeine Edition, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt das modernst wie möglich spielen möchte, was sollte man dann nehmen?
Naja, das modernste Mögliche ist natürlich die neueste Edition von Mongoose. Also da haben sie natürlich dann schon geschaut, dass das Ganze im 21. Jahrhundert ankommt, dass die Technologien entsprechend sind, dass das Look and Feel, wie man so schön sagt, dass das passt. Auch die Illustrationen, muss ich sagen, eigentlich sind sehr gut von der neuen Edition. Also die ganzen Ausrüstungen sind wirklich sehr zeitgemäß gemacht, aufbearbeitet. Das Design ist auch recht in Ordnung. Also das ist natürlich dann sicher das Interessanteste. Andererseits, wie gesagt, es geht beim Classic Traveller halt nicht nur um das. Das ist halt einfach, geht es. Wenn man solche Sachen akzeptieren kann, das ist das.
Oder anders gesagt, man muss sich halt fallen lassen in die Science-Fiction-Visionen in die 60er, 70er, 80er Jahre.
Ja, das sicherlich auch ein bisschen. Andererseits, ich sehe da jetzt von meiner Seite aus nicht so ein Problem, weil wenn ich zum Beispiel ein Setting, die Original Series zum Beispiel, wenn man das Faser hernimmt, da geht es halt nicht genau nur um das, dass man praktisch das jetzt, wie genau das und wie das ausschaut oder wie das wirkt oder alles drum und dran. Deswegen, bei Star Trek geht es halt um die Sternflotte, eben um diese Interaktionen, um das alles drum und dran. Das ist die Technologie ein bisschen Hintergrund. Wenn man das bei Traveller dem auch so akzeptieren kann, ja, das ist halt, bei der Erstellung vom Schiff ist das noch relevant, dass das und das, wie das genau gemacht ist. Aber wenn man es dann anwendet und wenn man es dann beschreibt, ist es im Prinzip genauso, weil Computerprogramme gibt es ja trotzdem. Rein die Grundidee, dass es einen Schiffskomputer gibt und man hat bestimmte Computerprogramme, die man laden kann und die halt bestimmte Art von Speicher brauchen oder bestimmte Menge Speicher oder Prozesseinheiten. Die Grundidee dahinter ist nicht so schlecht. Natürlich ist das jetzt natürlich mit unserem Wissen ein bisschen überholt von dem, wie viel, wie es ausschaut, alles drum und dran, aber grundsätzliche Idee dahinter ist ja eigentlich...
Oder machen wir es anders. Ich würde mir eher damit helfen im Sinne von, wenn ich irgendwo vom Planeten hinkommen würde, was ja sehr oft der Fall ist, wie bei Traveller, bei Star Trek, ja.
Star Trek, Star Wars, Traveller, überall.
Im Prinzip,
neue Planeten sind einfach.
Genau, Exploration gehört grundsätzlich dazu. Und man kann nicht davon ausgehen, dass dort dieselbe Technologie herrscht. Nicht nur in dem Umfang, sondern auch überhaupt vorherrscht, als das, was ich mitbringe oder was zu Hause sein könnte. Und das bildet der Traveller relativ gut durch diese Technologielevel ab.
Das ist alles von Steinzeit bis hin zu technologischen Stand, der knapp über dem Imperium ist, wird abgebildet. Das ist halt einfach genauso zum Beispiel eben diese Einstufungskategorie für den Scout-Dienst, wenn eben eine Gesellschaft so weit drunter ist, dass halt einfach schützenswert ist. Ist auch die Technologiestufe zum Beispiel ein wesentlicher Maßstab dafür. Weil in der Kultur, die heute in unserer Antike ungefähr fest ist, ist halt irgendwie nicht wirklich bereit nur für die interstellare Gesellschaft oder ist nicht nur wegen dem, aus also diesen altruistischen Grund, sondern auch deswegen, weil es interessant ist zu beobachten, wie entwickeln sie die oder was lernen für die eigene Vergangenheit. Also beim Scout-Dienst ist ja das eher auch ein wichtiger Faktor, die wissenschaftliche Arbeit hier zu machen und zu schauen, okay, ja, wieso, warum und wie entwickeln sich so Welten und über das Infos zu sammeln. Dieser altruistische Grund, dass wir halt einfach diese schützenswert sind, das kommt halt sozusagen als Bonus dazu, unter Anführungszeichen.
Ja, diese eigenartigen Grundlagen, die man da haben muss. Ja, die Technologielevels sind sehr, sehr interessant, weil auf der anderen Seite kann man natürlich dann genau bei solchen Dingen drüber helfen, wenn ich sage, okay, gut, ich möchte nicht Technologielevel X spielen, sondern X plus 3 zum Beispiel, dass halt dann gewisse Dinge einfach mit einkalkuliert, dass ein Computer nicht so schwer ist oder dass das Volumen mehr ist, Programme besser sind und so weiter.
Wobei natürlich auch die Technologiestufen schon ein bisschen sehr, also das selbst überholenswert ist, aber das kann man ja, wie gesagt, das sind Sachen, die man einfach entweder überspielen kann oder einfach nicht den Fokus drauf setzen kann und die Technologie sollte einfach immer nur ein bisschen Werkzeug sein, um von irgendwo hinzukommen. Also das sollte eigentlich in den wenigsten Fällen echt der Fokus, wie das jetzt genau ist und wieso genau und warum und weshalb. In Traveller ein großer wichtiger Faktor des Hintergrundes, wie wir schon besprochen haben, einfach diese Tatsache ist, dass man nicht so schnell herumkommt. Das heißt, Flotten brauchen eine Zeit, von A nach B zu kommen, Nachrichten brauchen, um vom Rande des Imperiums zur Hauptwelt und wieder zurück brauchen ein gutes Jahr. Also das sind schon Zeitspänne, die man berücksichtigen muss und die einfach auch den Reiz vom Setting ausmachen, dass man, weil es einfach diese gewaltige Größe einfach auch repräsentiert, die das Imperium ausmachen.
Wir haben ja an und für sich alles abgebildet. Ich kann ja im Prinzip alles spielen, was ich will. Vom normalen Bürger bis hin zum Händler, bis hin zum Soldaten, bis hin zum was haben wir noch alles?
Naja, in Classic Traveller ist es so, dass man 5 Karrieren hat, das erweitert worden ist auf 15, 16 so Karrieren, womit, finde ich, eigentlich die Rand dann abgedeckt sind. Bei Mongoose ist es anders, da haben sie ein bisschen eine andere Herangehensweise gehabt, aber da haben sie ein bisschen aus dem bedient, was aus diesem Originalmix war und ein paar Sachen rausgenommen und ein bisschen angepasst und ein bisschen variiert noch, sage ich jetzt einmal. Aber die ursprünglichen 5 war die Armee, die Navy, die Handelsflotte, der Scout-Dienst, die Armee, genau. Das waren so die man sich aussuchen hat können. Und später ist es dann erweitert worden mit Adeliger, Wissenschaftler, Pirat, Erdschiff, also Weltraum-Erdschiffer, Seemann, ja, in die Richtung. Also da hat man dann, aber muss ich sagen, mit dem eigentlich recht gute Auswahlmöglichkeiten, wo jeder auf jeden Fall was dazu. In GDW zum Beispiel, zu den Klassikzeiten, war es halt eher doch schon, dass das die Firma halt natürlich einen militärischen Hintergrund gehabt. Einige von den Mitarbeitern dort haben militärischen Dienst geleistet. Und das war natürlich für sie immer ein Thema. Und deswegen war auch das erste wirkliche Berufsquellenbuch, das rausgekommen ist, so Traveller war, hat auch Mercenary geheißen. Und es hat immer ein bisschen halt natürlich diesen Hintergrund gehabt, an der großen System mit dieser Zeit sehr erfolgreich war. Das Twilight 2000 hat ja auch den Sinn gehabt, diese ganzen Wargamer in den Rollenspielbereich so reinzuziehen quasi. Es hat natürlich immer ein bisschen diese Komponente, aber andererseits, ich habe in meinen persönlichen Spielen sehr viel gehabt, die Scout-Dienst oder Flotte, das waren sind die häufigsten Karrieren, die können alles Mögliche nehmen, es war dann zum sehr großen Prozentsatz einfach die interessantesten irgendwie für
die Leute anscheinend waren. Exploration.
Forschung und die Raumflotte, das ist halt einfach trotzdem praktisch diese Raumschiffe, große Dinge und offensichtlich, das war einfach trotzdem nichtsdestotrotz die mit Abstand die meist gewählten Optionen.
Wenn du rückblickend auf sämtliche Runden, wo du beigewohnt hast, beziehungsweise auch geleitet hast, wie groß war im Schnitt die Gruppenstärke oder die Crew vom Raumschiff?
Und also ich habe alles gehabt, von Solo bis 5 Leuten. Das war so alles dabei.
Und hat es irgendwie so die klassische Herangehensweise ergeben bei der Zusammenstellung von den Charaktere, wenn sie jetzt nicht gerade unbedingt zu 100% randomized erstellt worden sind?
Die Sache ist ja, du musst einen Einstellungswurf machen in die Karriere, wo du, wenn du das nicht schaffst, bist du zufällig irgendwo zugeteilt. Und das macht es natürlich dann schon ein bisschen zufällig.
Ja, es macht zufällig, aber ein bisschen lenken kann man es ja im Endeffekt.
Genau, aber es ist im Endeffekt nicht wirklich so diese klassische Zusammensetzung gewesen, wie vielleicht bei einer klassischen D&D-Runde, wo ein Krieger, Magier, Kleriker und ein Dieb, und das war sozusagen so dann die klassische Vierrunde und die optimale, für das alles abgedeckt ist. Gibt es in Traveller in dem Sinne nicht unbedingt. Einer, der ein Schiff dabei hat, ist vom Vorteil, aber auch muss nicht sein. Und ja. Man kann alles irgendwie lösen. Also.
Ja, ich sage das, weil ich kann mich nur erinnern an früher, es gibt natürlich den einen oder anderen Spieler oder Spielerin, die halt dann sagen, okay, gut, ich generiere so lange einen Charakter, bis dass ich was habe, der die Funktion hat. Er wird zwar durchgeneriert, aber
dann ist auch eine Sache vom Spielleiter, ob er das jetzt
Türen ist.
Spielleiter kann auch sagen, zum Beispiel, du, ich mache jeder zwei Charaktere und eins sucht sich aus. Und das ist, jede Gruppe handhabt das anders. Spieler, die das und das wollen anders, das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er, oder die Gruppe selbst entscheiden, wie sie solche Dinge handhaben möchte. Ja, machen wir das oder bestimmen wir, oder wir machen das doch eher mit, dass wir uns zwei, drei Tabellen aussuchen dürfen oder das möchte man so. Oder die Gruppe kriegt fix zum Schluss ein Raumschiff. Das, ja, es ist ein freies Rollenspiel, da kann man der Spielleiter und die Gruppe machen im Prinzip sehen, was wollen.
Mir geht es ja nicht um das, was man machen kann, sondern was du erlebt hast oder was gemacht
also, worden ist von dem her. Ja, das habe ich teilweise eben zugeteilt, teilweise einfach als ohne Raumschiff lassen. Bei einer anderen Gruppe habe ich da einen NPC-Schiffseigner gehabt und die Spieler waren die Crew. Das habe ich alles schon erlebt und alles gehabt.
Hast du große Raumschiffe auch aus Basen irgendwie definiert? Also nicht so, das Scout-Raumschiff hat ja, keine Ahnung, Platz für 5 Leute oder sowas. Aber also so größere, sowas wie Corvette oder sowas?
Nicht wirklich, weil es nicht notwendig ist. Das würde automatisch ein bisschen militärischen Hintergrund setzen, weil der Scout-Dienst setzt nur kleine Schiffe ein und hat maximal so Tender, die halt kleinere Schiffe irgendwie tragen. Bestenfalls, aber eigentlich auch nicht wirklich viel. Und das würde automatisch ein bisschen das Ganze in Richtung Militär, was ich nicht unbedingt wollte. Beziehungsweise nicht notwendig erachtet habe, weil es wieder ein bisschen einschränkt.
Und man bei MechWarrior, beziehungsweise bei Battle, ich kenne mir ja mit selbst Mechs zusammenbauen, war das auch ein Thema mit Raumschiffe selbst zusammenbauen?
Ja, das haben wir. Also im späteren Verlauf zum Beispiel, wenn man bei einem Spieler gehabt, der halt die Geldmittel gehabt hat, dass er sich ein Schiff designt hat und das für den Dings und das. Und dann habe ich einmal die für die schwierigeren Komponenten, weil er wollte, also auch Komponenten, die halt wirklich sehr gut sein haben müssen. Und da habe ich einmal halt einfach dann ein, zwei Abenteuer dahingeschmissen worden. Okay, wenn du das schaffst, dann kannst du die Teile irgendwie haben, so quasi, oder? Aber wie gesagt, das kann man auch handhaben, wie man möchte. Aber ja, es ist vorgekommen. Aber meistens hat es mit den Standardschiffen gereicht. Es war jetzt zumindest nicht notwendig für mich, dass ich da jetzt großartig was mache, weil die meisten Schiffe, die man braucht, sind die kleineren vom Scout-Dienst, Handelsflotte, auch zwei kleinere militärische Schiffe, die eigentlich als Begegnung oder als Setting dienen. Und die größeren Schiffe sind sowieso optimal, wenn man es als Hintergrund hat, weil es einfach schon eben immer einen militärischen Hintergrund hat.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dass ich bei Traveller einen Großkampf auch spiele? Simulieren ist, glaube ich, das schlechte Wort dafür, aber kommt im Endeffekt auf das raus. Es gibt ja Systeme, wo ich sage, okay, ich kann wirklich, oder es ist auch mitunter daran gedacht worden, dass ich ein Sonnensystem angreife mit einer Streitmacht, oder ist eher im Sinne von dann schon in einem Punkt, wo ich sage, okay, da gehe ich rein ins Erzählerische rein, wenn ich sowas habe.
Naja, das ist Traveller war eigentlich das erste so wenn man so will, multimediale Ereignis hat, im Rollspielbereich hat sozusagen so stattgefunden, indem sie es, sie haben in einem Publikation was angekündigt und das ist dann eigentlich in einem Spiel dann mehr oder minder dann passiert. Den fünften Grenzkrieg haben sie angekündigt in einem von diesen Journals und dann ist halt ein Spiel rausgekommen, wo eben genau das unterstützt worden ist. Entsprechende Beschreibungen zu dem Ganzen, das heißt in dem Medium da und da haben sie es überall beschrieben und in dem einen Spiel hat man das Ganze dann nachspielen können. Es gibt zwei, drei so Brettspiele, die auch nur als Reprint verfügbar sind, entweder nur digital oder halt eben zumindest die Regelwerke und die physischen Spielsteine als Druck. Da lassen sie ganze eben Konflikte nachspielen, also die ganze Spinnwärtsmarken, die den eben schon erwähnten Fünften Grenzkrieg. Auch zwei andere hat es gegeben, die einfach einen größeren Maßstab zulassen. Da konnte man das durchaus machen, dass man sagt, okay, wir handhaben das nach diesen Regeln oder das und das oder wir spielen da auch zwei Runden von dem und dann schauen wir, wie sich das entwickelt. Und die Einheiten hat die und die Seite und wir machen das auf dieser Grand Strategy-Ebene. Aber wenn man in die Regelwerke des Rollenspiels reinrutscht, dann ist es sehr, sehr umständlich. Also es gibt keine Massenkampfregeln, wie zum Beispiel in Legend of the Five Rings, wo es eigene Fähigkeit sogar gibt, oder in Pendragon, wo es zum Beispiel auch eigene Regeln für Massenschlachten gibt. Das ist da eher nicht der Fall. Also es ist wirklich Schiff zu Schiff und man muss halt einfach mehr Schiff zu Schiff machen, wenn man halt einfach dann größere Schlachten möchte und irgendwann wird das impraktikabel. Und da muss man einfach dann sich nur auf den Kampf der einzelnen, der Charaktere fokussieren und das andere ist halt mehr Hintergrund.
Das heißt, am einfachsten ist, dass man wechselt einfach dann das System, wenn man sowas machen will. Oder man bleibt einfach abstrakt und sagt, okay.
Aber es ist zumindest möglich, dass man bewusst so einen Stilbruch macht und wirklich mal die strategische Ebene macht. Das ist zum Beispiel ein toller möglich, weil es einfach die Mechanismen und die Spiele dazu gibt, dass man das einfach macht und dann muss man halt einfach nur ein bisschen das Setting ein bisschen ändern und oder halt eben um was es geht oder die Szenario-Ziele und dann hat man da schon eine Möglichkeit, um das eigene Spiel dem anzupassen.
Wir haben jetzt sehr viel geredet über die Welt, über das, wie man es erlebt und wie man es fühlt. Und von den Regeln her haben wir es nur ein bisschen
Weil es im Klassik-Tablet nicht viel gibt.
Man kann bei Savage Worlds hast du auch nicht recht viel im Sinne von, ja, du erreichst dich jetzt von 4 und das war's, wurscht mit welchem Würfel. Bei Travel ist es eigentlich ja nicht unähnlich, wie wir ja gesagt haben. Eigentlich ja, das ist der Zielwert der 8 mit 2 sechsseitig.
Ja, aber das ist auch schon sehr viel Interpretation gewesen. Es ist effektiv nicht wirklich irgendwo festgehalten gewesen, ja, die Fähigkeiten für funktionieren so und so. Das ist ja, die Digest School Publication hat den ersten Umriss für dieses Task Resolution System gemacht, das eine relativ realistischen Herangehensweise, aber sehr mechanische natürlich, gemacht hat. Jede Aufgabe ist definiert worden nach einer Schwierigkeit und welche Attribute bzw. welche Fähigkeiten der dienlich sind und eine Grundzeit ist festgelegt worden. Und diese Grundzeit war ein Zehntel von der durchschnittlichen Zeit, die man für diesen Task braucht. Das heißt zum Beispiel Tür reparieren, eine Stunde, Mechanik, Dexterity, also Geschicklichkeit dazu, dann ist halt einfach definiert worden, sozusagen, wie viel es gibt oder ein bestimmter Mindestwert muss sein oder dergleichen. Klingt jetzt komplizierter, als es eigentlich ist, weil, wie gesagt, man hat das schnell irgendwie heraus, wie man das definiert. Und das ist halt natürlich dann die Basis für alle weiteren Wesen. Sogar für das Traveler the New Era, das eigentlich grundsätzlich andere Würfel verwendet hat und ein bisschen andere Mechanismen gehabt hat, da war auch das Task-Resolution-System einfach auf dem basierend. Einfach.
Das heißt, Mongoose hat das eigentlich auch schon drinnen.
Ihres basiert auch auf dem, aber sie haben sich ein bisschen verfeinert und ein bisschen, wie wir schon vorher gesagt haben, ins 21. Jahrhundert gebracht. Die Grundelemente und die Grundidee ist immer auch die gleiche. Das heißt, anfangen tut es mit einer Grundschwierigkeit, mit einem dazugehörigen Mindestwurf, den man erreichen muss, und auf dem wird dann ausgegangen. Und
Statt dass man einfach einen Basiswert nimmt und dann einen gewissen Plus-Minus-Modifikator nimmt.
Die Herangehensweise war einfach, dass man die Schwierigkeit definiert von dieser Aufgabe. Ob es leicht ist, ob es eher was herausfordernd ist oder ob es Routine ist oder ob es völlig eigentlich fast schon unmöglich ist.
Aber grundsätzlich, wir brauchen zwei sechsseitige Würfel und das Ding ist gegessen.
Naja, wenn ein Fehlschlag passiert, dann gibt es nämlich 3W6A und für manche Schadenswürfel der Waffen kann man auch mehr als 2 Würfel. Also bleiben wir bei sechsseitigen Würfeln, aber grundsätzlich ja. Ja. Für die meisten Sachen reicht zwar ein sechsseitiger Würfel.
Bei all der Technik und Ähnlichem, was wir bis dato durchquatscht haben, haben wir doch das Wichtigste vergessen, was ist Science Fiction ohne Aliens?
Es gibt schon Science Fiction System, wo keine Aliens vorkommen oder weniger, aber das ist halt eine Geschmacksfrage des Settings. Es gibt manche, die leben davon, andere da ist das eher sehr rar gesät oder eigentlich gar nicht vorhanden. Bei Traveller ist es Mittelmaß deswegen, weil bei Traveller die Menschen auf verschiedenen Planeten entstanden sind gleichzeitig. Ist zum Beispiel auch eines der Rätsel des Travel-Universums, zumindest früher. Ich meine, das wird dann später mal aufgeklärt, warum das so ist. Und zum Beispiel deswegen auch, wie ich vorher dann erwähnt habe, gibt es ja die Solomani, das sind die Menschen, die von unserer Erde stammen, die Vilani, die auf Land
entstanden sind.
Genau, so ungefähr. Nein, entstanden sind, sie sind ja dort gepflanzt worden sozusagen. Dann gibt es die Sodani und diverse andere eben so Varianten eigentlich.
Wobei die Sodani doch nur die Menschen...
Die sind genetisch fast gar nicht voneinander zu unterscheiden. Da geht es eher darum, dass die ich genannt habe, die Solomani, Vilani und die Sodani, das waren diejenigen Menschen, Völker oder Menschenstämme, die unabhängig voneinander und von anderen Rassen, also ohne deren Hilfe, die interstellare Raumfahrt erforscht haben. Und das ist auch in dem Trailer-Universum eines der Unterscheidungsmerkmale. Es gibt die Major Races, das sind diejenigen, die ohne fremde Hilfe den Sprung in die interstellare Gesellschaft geschafft haben. Mhm. Und wobei das von im Hintergrund her von vielen anderen, vor allem von den Minor Races, dann ein bisschen unter Disput gestellt wird, aber das ist so die grobe Unterscheidung. Wie gesagt, es gibt dann die einzelnen Menschen Stämme und Richtungen. Zudem gibt es natürlich dann auch noch die größere, also die Major Races, die Aslani zum Beispiel, die so auf Löwen, so ein bisschen wie die Kilwafi sind, die Wager, die eher auf Hunde- und Wolfsartigen basieren. Dann gibt es die Kree, die Haiver. Das sind alles praktisch dann schon nicht zu exotisch, ein bisschen exotisch, aber halt einfach dann doch etwas, womit man ein bisschen was anfangen kann.
Sagen das sind dabei. Eher so in Richtung Insekten oder so?
Die schauen eher aus wie so Pferde.
Zentaurenmäßig.
Zentaurenmäßig ein bisschen, ja.
Okay.
Wenn man in den klassischen Setting des Spinnwärtsmarken spielt, dann wird man eher mit den Sodani und mit den Wager und den vielleicht ein bisschen nur mit den Aslan zu tun haben, aber eher Wager und Sodani. Mhm. Und je nachdem, wo halt eben dann das angesiedelt ist, hat man dann mit anderen Menschen, ja, Richtungen oder genetischen Richtungen und Rassen halt dann einfach
nicht. Das ist grundlegend dann eigentlich alles, also ist die Basis für die Lebensformen eigentlich Mensch, für die intelligenten Wesen, wenn man es dann...
Maßlose Selbstbeschätzung. Na, aber es sind einfach sehr viele Planeten gewesen, wo eben Menschen entstanden sind. Und eben aus diesem Metaplot-Grund heraus. Und das ist halt einfach auch ein Punkt dieses Settings, dass es halt trotzdem fremdartige, andere Kulturen gibt und die schauen halt dann trotzdem irgendwie so ähnlich aus. Was natürlich auch bei Star Trek natürlich genauso in gewissem Sinne vorkommt.
Die Darianer sind ja eher so wie Weltraumelfen, werden sie immer wieder genannt.
Ich wehre mich gegen diese Behauptung.
Ja, sie sind schlank, sie sind zierlich, sie haben niedrigere Schwerkraft. Das ist ungefähr das, was ich im Hinterkopf habe.
Was halt nur bei der Darianischen Konföderation markant ist, ist, dass sie einen sehr hohen technologischen Stand einmal gehabt hat. Man immer noch teilweise, sie gelten als ein bisschen sogar höher als das Imperium jetzt, oder haben zumindest einmal gegolten als höher als das Imperium, bis sie halt sich selber ein bisschen schachmatt gesetzt haben durch ein kleines Forschungsprojekt, was schiefgegangen ist. Und sie sind halt so mehr so ein, ja, Heidekrasse, die in den Ruinen ihrer Gesellschaft lebt, so ungefähr.
Die Sodani sind ja auch noch was sehr Spezielles in Wahrheit.
Ja, weil im Setting von Traveller sind Psi-Kräfte zumindest seitens des Imperiums verpönt, weil es etwas irgendwie nicht Kontrollierbares irgendwie auch ist. Es gibt auch eine Gesellschaft, die sich darin verpflichtet, die Entwicklung des Menschen voranzutreiben, sozusagen die Psi-Kräfte auszubilden. Das ist das Psionische Institut, aber das ist eher Untergrundorganisation. Und eigentlich ist einer der wichtigsten Faktoren, der einzige wirkliche Faktor, wo das Imperium als irgendwie unterdrückerisch rüberkommt ein bisschen. Also jetzt zumindest rein vom grundsätzlich schon mal vom Setting. Als irgendwo einschränkend und als limitierend. Während die Sodani, das ist halt ein Menschenstamm, wo die psionischen Kräfte gefördert werden, zumindest unter Adeligen, weil das gewöhnliche Volk darf natürlich auch keine psionischen Kräfte haben. Den höherrangigen Mitgliedern dieser Gesellschaft ist sogar eigentlich fast Usus, dass man psionische Kräfte hat, zumindest wenn noch so gering ausgebildet. Und naja, das sind schon mal zwei philosophische Richtungen, die halt einfach mal prinzipiell schon mal auf Konfrontationskurs sind. Mhm. Also es hat auch, wie ich schon erwähnt habe, es hat den 5. Grenzkrieg gegeben und diese waren eben zwischen dem Sudanikonsulat und dem Imperium. Und nachdem es der 5. war, hat es auch 4 davor gegeben. Also das war immer, die beiden haben sie immer in den Haaren. Einfach schon mal. Auch aus deswegen, weil eine viele Gesellschaft ein bisschen schon anders aufgebaut ist.
Das heißt, diese Welten bzw. diese Völker oder Rassen, die existieren im Prinzip seit Classic bis hin zur aktuellen Edition in alle möglichen Ausprägungen.
Natürlich ist die, vor allem die Sudani, die Aslan, Wagyu, das sind drei Rassen, die halt in jeder Edition prominent, ganz wichtig herausgehoben waren, mit denen verbindet man einfach Traveller. Die anderen Rassen schon ein bisschen mal da ein bisschen. Mhm. Aber das sind diese drei Nicht-Imperium-Rassen, die auch immer vorkommen und immer relevanten Stellenwert haben. Dann ist halt auch so, dass die man natürlich auch dann später Regeln gekommen sind, wie man diese spielen kann und alles drum und dran. Aber grundsätzlich ist es so, dass eigentlich immer der Fokus drauf war, dass man vor allem in den früheren Regelwerken, dass man halt Menschen aus dem Imperium spielt.
Mhm. Also, dass man nicht so viel Power geben kann.
Ich glaube, da ist einfach nur darum gegangen, dass alles andere irgendwie erforschbar ist. Das ist einfach das Hintergrund, dass okay, das gibt alles drum und dran. Und es ist auch natürlich viel erst später dazugekommen. Mhm. Es hat in den ersten, im Grundregelwerk hat es ja so gesehen, keine, die in der ersten Inkarnation der Regeln hat es ja in dem Sinne auch keine Berücksichtigung für Alienrassen gegeben. Einfach aus dem Grund heraus, weil es einfach das, wenn jetzt was ist, was die Spieler wollen, sollen sie es dazugeben. Okay. Aber es ist halt jetzt einfach nicht der Fokus vom Spiel. Und es ist erst später irgendwie dann langsam dazukommen. Obwohl auch die erste, der Prototyp von Traveller, eben das Imperium, hat ja Alienrassen gehabt. Aber das war, beim, wie das Rollenspiel dann erschienen ist, jetzt nicht so der Fokus drauf. Es sollte das heißt, einfach nochmal ein Grundgerüst sein.
Ja, Fokus auf Balancing und Ähnlichem wahrscheinlich.
Naja, Balancing, wenn man sich die Regeln anschaut, bin ich mir nicht so sicher, aber ja.
Er mag vielleicht schon gewesen sein, aber nicht komplett durchgeführt worden sein. Ja. Wenn wir jetzt die ganzen Editionen nochmal Revue passieren lassen, die Geschichte, den großen Megaplot mehr oder weniger haben wir erfasst.
So grob.
So grob, ja. Man, natürlich, es gibt da viele, viele hunderte und tausende Jahre, wo man sich diverse Schmankerl auspicken kann, was man von der Geschichte her spielen kann oder zumindest sich durchlesen kann. Es gibt ja da eigene Publikation, wo aufgeschlüsselt worden ist, wann was passiert ist. Von der ersten Begegnung bis hin zum...
Ja gut, da gibt es auch diverse Webseiten praktisch, die diese Hintergrundgeschichte...
Traveller bietet ja von Haus aus immer die Diskussion des MTUs und des OTUs, ja, nehmen wir es mal, also von dem offiziellen Traveller-Universe, also sprich das, was publiziert wird, und weist natürlich immer darauf hin, dass das nicht unbedingt sich decken muss mit dem, was du in deiner Runde oder Gruppe spürst oder ähnliches. Ja. Was sehr spannend ist, ist allerdings das, es gibt eine wunderschöne Seite namens travelermap.com, wo man sich so ziemlich das gesamte Universum mehr oder weniger, die gesamte spielbare Fläche mehr oder weniger von Traveller anschauen kann, reinzoomen kann, ausdrucken kann und so weiter. Und es gibt da auch eine Schnittstelle vom Campaign Cartographer, genau gesagt vom Cosmographer, dass man genau diese Daten reinladen kann vom jeweiligen Sektor und das dann selber manipulieren kann.
Es hat ja das, den Atlas of the Imperium gegeben, wo im Prinzip gesehen jede Welt im Imperium mit diesem Code, eigentlich UWP, versehen war. Mhm. Und nicht viel mehr Informationen, aber einfach nur zack durch. Insofern hast du es ja schon in der Form länger geben, aber es ist halt
das war, glaube ich, nur
grafisch aufbereitet.
Es war nur Listen, glaube ich. Gell?
Nein, es war schon grafisch dargestellt, wo die Position ist im jeweiligen Sektor, aber es ist wirklich jeder Sektor und jeder Subsektor ist durchexerziert worden mit allem. Also wirklich jede Welt im Imperium ist da mehr oder minder, also jede wichtige Welt ist da durch beschrieben worden, zumindest mit dem Code.
Den gibt es ja genauso für die Charaktere, genauso wie Raumschiffe und das Mögliche. Also im Endeffekt beschreibt er das ja nichts anderes wie, wie groß ist das Ding, wie dicht ist das Ding, wie viel Leben gibt es da drauf, wie hoch der Technologielevel ist und so weiter bei den Planeten, bei den Charaktere, wie schnell das sind, wie langsam das sind.
Drei physische, drei die sozialen bzw. mentalen Charakteristika. Das gleiche bei Welten. Was dann wirklich problematisch geworden ist, war es dann mit den fortgeschrittenen Regeln, die in einer späteren Publikation gekommen sind, da hast du bei Schiffen dann schon teilweise einen 20-stelligen Code gehabt, dass du einfach nicht mehr wusst, was ist jetzt. Also da haben sie es ein bisschen übertrieben, muss man fairerweise sagen.
Wobei ich sagen muss, wenn man sich den Code zuerst einmal anschaut, dann weiß man auch gerade nicht unbedingt, um was da geht.
Ja, bei einem 6-stelligen Code von einem Menschen geht es nur, weil das hat man die...
Na, zumindest Trailer-Billet ist über Shortcodes ab im Endeffekt.
Genau, ist auch in einem Dezimalzahlenbereich.
Beim Classic, ja.
Natürlich
beim Classic. Nicht bei 13 Mann. Entschuldigung, beim Mungus.
Dort wird es halt, damit man das nebeneinander schreiben kann, die Zahlen, und dass man nichts verwechselt, ist halt einfach von 0 bis F dann abgebildet. Und alles wird in diesem Bereich praktisch schon dargestellt.
Von 0 bis F, also für die Nethexadezimal kennen, also sprich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.
Ja, du hast 0 vergessen.
Stimmt.
Ganz wichtiger Unterschied. Schau, du bist also einer von dir, mit bei 1 zu zählen anfangen.
Ja, natürlich.
Nicht bei 0, okay.
Ja, 0 ist keine Zahl, oder?
Jetzt fangst du aber eine Philosophie-Diskussion an. Ja, auf jeden Fall ist halt dann einfach das, wie das Turtle dann dargestellt hat, und sollte das einfach erleichtern, dass man einen Charakter auf einen Blick irgendwie sieht, was der für Werte hat, und ohne dass man einfach dort stehen mit Stärke und dergleichen, sondern einfach nur den Zahlencode, und dann weiß man, was da ist, weil man im Kurs hat, welche Position das ist.
Ich finde, das ist ein absolut spannender Zugang gewesen und ein sehr wichtiger Zugang für die Vereinfachung.
Naja, das
zum Erfassen von dem Ding, was du vor dir hast, genauso wie zum Überlegen, wie du was machen kannst. Weil es gibt genug Systeme, wo du sagst, okay, gut, ich habe da einen Charakterzettel und ich habe keine Idee im Endeffekt, was das Ding aussagt, weil da sind so viele Zahlen drauf, so viele Werte und so viele Beschreibungen, dass man mal Zeit braucht, das zu erfassen.
Ich persönlich finde das ein gutes Rollenspielsystem, einfach auch während der Charakterstellung schon ein bisschen dem Spieler unterstützen sollte, eine Geschichte zu erzählen, und manchen gelingt es besser, würde ich sagen, als anderen, und andere setzen viel voraus, dass der Spieler sich da hinsetzt und Ideen hat. Beides gut, sinnvolle Zugänge, also je nachdem, wie man es haben möchte, manche wollen es ja so. Ich lasse mich gerne inspirieren, beziehungsweise auch als Spielleiter ist es irgendwie nett, wenn man ein bisschen, okay, ja. Weil einfach Dinge passieren, die man einfach nicht bedenkt, weil man dann doch immer ein bisschen in seinem Gedankenkorsett, wenn man fest sitzt und dann einfach gezwungen ist, dann andere Richtungen zu denken und eigentlich, warum nicht so?
Mhm. Ja, finde ich bei den NSCs bauen auch speziell ganz, ganz wichtig. Ja.
Und es war halt einfach so, dass man, was man zum Beispiel auch bei Traveller einfach gefallen hat, ist einfach, dass das Kampfsystem auch relativ nicht verzeihend war. Was nämlich auch mir gut gefallen hat, ist, dass direkt von den Attributen die Schaden abgezogen worden ist. Das heißt, man hat wirklich, man ist schwächer geworden, wenn man natürlich irgendwie einen Treffer gekriegt hat oder ungeschickter oder einfach die Ausdauer war nicht mehr sozusagen da. Und das hat einfach erst einmal einen realistischeren Touch ein bisschen gehabt, auch wenn das System relativ einfach war. Mhm. Man hat keine arbitären zusätzlichen irgendwelche Hitpoints gehabt und irgendwelche Abwandlungen, bei wie viel Prozent irgendwelche Mali kommen, weil die automatisch kommen sind.
Ja, es ist ein Konzept gewesen, wo ich am Anfang ein bisschen gehadert habe, weil ich das von DSA und ähnlichen Konsorten nicht gewohnt war. Da war einfach ein separater Wert für Lebensenergie oder ähnliches. Und dann findest du das nicht. Du schaust am Zehnten und du findest das nicht. Dann denkst du, hast du irgendeinen Scheiß gemacht. Du findest, natürlich findest du das, weil es eh da steht. Aber es war schon, es war anders. Es war komplett erfrischend für das. Und es ist trotz alledem sehr einfach und es ist brutal.
Es ist halt einfach eine Konfliktlösung nicht als primäre Option einfach da gewesen. Also man hat sehr wohl überlegen müssen, wie schaut man, dass man einen Vorteil oder einen möglichst großen Vorteil aus seiner Situation rauskommt. Mhm. Oder man setzt die überlegene Technologie ein und panzert sich zu bis zum Gehtnimmer. Was natürlich auch wieder andere Nachteile bringt oder nicht immer funktioniert natürlich. Mhm. Und es hat interessante Herangehensweise ein bisschen gefördert, wenn man Kampf muss, hat man vorsichtig sein müssen.
Was ich zum Beispiel auch sehr positiv gefunden habe, im Nachhinein gesehen jetzt, ist, dass Thomas schon nicht irgendwie eine Möglichkeit gegeben hat, dass ein Wurf wiederhole. Also sprich im Sinne von, wenn ich es blöd gewürfelt habe, dann habe ich das akzeptieren müssen. Wenn der Pilotenwurf halt eine 2 war, was ein Epic Fail ist, dann hat schon meine Crew draufgehen können. Und ja, bei meiner letzten Runde ist ein wirklicher Crew draufgegangen, wegen so einem blöden Wurf. Das gehört dazu.
Ich habe das mit einem Wurf meistens nicht, dann doch nicht gemacht, habe ich dann schon irgendwie geschaut. Aber ja, aber zumindest hat ein schlechter Wurf große Probleme machen können. Und es hat halt keine irgendwie Kammer oder irgendwelche anderen so oder Edge oder wie sie auch alle heißen mögen.
Schicksalspunkte.
Irgendwelche Sachen geben, die halt einfach irgendwie einen Wurf irgendwie abmildern oder wiederholen. Sondern das war halt einfach, sage ich jetzt mal.
Ja, bei mir war das ein relativ gutes Beispiel, weil im Endeffekt war so, sie haben ein Alien-Raumschiff angeschaut, das ist im Orbit von einem Säureplaneten gewesen, der wurde erwürfelt, das war ein Säureplanet, also ziemlich blöd. Ja, und dann sind halt andere
Korrosive Atmosphäre, sagt man,
Traveler Fachjargon. Und dann ist halt wer andere gekommen und ein Teil der Crew hat gemeint, ja, wir verstecken uns halt in der Atmosphäre, die halt nicht so okay ist, aber wir verstecken sie halt in der Atmosphäre des Planeten. Und dann hat er halt sie, wie war das bei der Mars-Sonde, wo sie halt Feet in Zentimeter, in Meter halt vertauscht haben, dann hat er halt unter Wasser gelandet und ist halt dann nie wieder auftaucht. Das passiert, ja. Aber gehört dazu und war sehr spannend und war trotzdem eine sehr lustige
Geschichte. Die kleinen Geschichte. Fußnoten in der Geschichte des Traveler-Universums. Verpasste Pilotenwürfe und ihre Folgen.
Ja, oder das erste Mal auf ein Alien treffen.
Ja, das gibt, wie gesagt, da genug Situationen, genug praktisch, die einfach aus dem unterhaltsam geworden sind, weil einfach die Würfe vielleicht nicht so manipulierbar waren und weil halt natürlich die Charaktere dementsprechend ihre, wie wir schon vorher erwähnt haben, ihre bestimmten eingebauten Unzulänglichkeiten auch gehabt haben, auch bewusst teilweise vielleicht auch. Und man hat nur einen bestimmten Pool von Fähigkeiten gehabt, die war ja sehr überschaubar. Man hat im meisten Charaktere haben zwischen vielleicht 3 und 6 Fähigkeiten gehabt, alle auf einen Wert von zwischen 0, also der ist, man hat würfeln können ohne Abzug, zwischen vielleicht 0 und 2 oder so. Mhm. Man hat einfach nur bestimmte Felder gehabt, die man einfach kennen hat und das
war aber halt Glück, ja.
Genau. Und das hat aber dann schon gepasst und das hat einfach dann sehr, auch das Zusammenspiel natürlich von den Charakteren natürlich auch mehr in den Vordergrund gestellt, weil der eine hat das kennen, der andere hat das kennen und dadurch war auch das Teamplay natürlich auch sehr wichtig, dass man sich da entsprechend organisiert und Kompetenzfelder abdeckt, abklärt und absteckt.
Wenn du jetzt das Spiel eine Runde einige würdest und du sagst, okay, du...
Wer ist Spielleiter? Das ist eine große, wichtige Frage.
Okay. Das, was für mich interessant ist, folgendes, und zwar, wenn du jetzt als Spieler eine Runde einigen würdest, nein, ich frage dich jetzt nicht, mit was würdest du gerne für einen Charakter spielen, weil wir wissen, das ist ja grundsätzlich einmal fast als Zufall, bis zu einem gewissen Grad natürlich, oder bis zu einer endlosen Anzahl von Wiederholungen, bis dass man das hat, was man haben will.
Nein, endlos war das nie. Das ist, nach 2, 3 Versuchen hat man meistens einen gehabt, der passt hat. Das war sehr selten, dass da nicht, dass da was dabei war, wo einer gesagt hat, nein, will ich nicht. Meistens war schon der erste Versuch, wo es passt hat.
Was interessant genug war, dass man eine Chance gibt zum Spielen, ja. Was zeichnet für die eine klassische Kampagne aus in Traveller, die für Traveller essentiell ist?
Das würde ich einfach ganz sagen, die Abwechslung. Man hat einfach Abenteuer, die auf dem Planeten spielen, man hat Abenteuer, die mitten im Weltraum spielen. Man hat Abenteuer, die irgendwo in feindlichen, Anführungszeichen, Gebiet oder in einem Gebiet sind, was vielleicht zu Feindseligkeiten kommen könnte. Man kann wirtschaftliche Abenteuer spielen, politische Abenteuer, Agentenabenteuer, gerade mit dem Sudani-Konsulat und den ganzen psionischen Agentengebiet bietet sich da eine Masse an möglichen Abenteuern. Und genau die Aspekte einfach, dass man halt einmal in sowas reingestürzt kommen kann, wie Sudani-Verschwörung und im nächsten Abenteuer erforscht man irgendwie eine Welt, die halt einfach den Scout-Dienst zur Erforschung halt einmal markiert hat und sagt dann, bitte schaut mal nach, was da unten ist und stößt auf jeden vielleicht eine fremde Kultur oder die Reste einer fremden Kultur. Das ist das, was einfach das für mich interessant gemacht hat immer.
Was würdest du auf keinen Fall erleben wollen?
Man sollte einen Konsens einfach haben, wo man sagt, ja, nein, das taugt jedem und das gefällt jedem. Und es gibt halt Leute, die interessiert keine irgendwelche Verschwörungsabenteuer. Es gibt Leute, die wollen halt eher den Aspekt nicht. Und andere Spieler wie ich zum Beispiel, die wollen eher die Abwechslung haben und die interessiert nicht. Mhm. Die taugt das schon, aber halt nicht die ganze Zeit so ungefähr.
Traveller eignet sich auch, um Solo spielen zu können, aufgrund dieser Zufallsmechanismen
im Handeln und Ähnliches. Die Vorbereitung, man kann sich sehr gut unterhalten, solo zumindest, indem man einfach Charaktere und Schiffe, Welten bastelt und dergleichen.
Ich habe schon Foreneinträge gelesen von Leuten, die solo gespielt haben, die sich Crews anbaut haben und ein Raumschiff gekauft oder halt irgendwie anders gekriegt haben und halt dann Handel betrieben haben, wie bei Elite oder auch Alien-Kontakte gemacht haben und solche Sachen.
Das Regelwerk dafür ist ja da, man ein paar Anpassungen gemacht und grundsätzlich würde es gehen, ja. Mhm. Oder geht's?
Aber in dem Ausmaß hast du das noch nie betrieben?
Nein, also ich habe wirklich nur ein bisschen mehr Spaß gemacht, da ein bisschen was erstellt, das, was ich halt aber dann auch in den Abenteuern eigentlich verwendet habe. Dann. Es machen die Vorbereitungen dann zumindest also mal Spaß und nicht nur das Spielen selber. Und dann zu sehen, wie das, was man da irgendwie zusammengebastelt und würfelt hat, praktisch dann im Spiel dann zum Einsatz kommt, ist dann irgendwie sehr unterhaltsam.
Wann du jetzt die Möglichkeit haben solltest, dass du zum Beispiel auf Tools zugreifst, die für die Charaktere, Welten, Planeten automatisiert generieren, würdest du auf das zugreifen oder würdest du eher favorisieren im Sinne von mit den Büchern oder mit dem Buch hinsetzen und das durchwürfeln? Und
es ist ja so wie in Magic the Gathering. Da ist für mich mindestens der halbe Spaß schon das Deck zusammenstellen und genauso ist es bei Traveller, der halbe Spaß einfach schon das selber ein bisschen zusammenbasteln, die Charaktere auswürfeln und so. Und das ist vielleicht auch eine Zeitfrage, wo man sagt, ja, dass so Tools nützlich sind, um einfach, okay, wenn es wirklich knapp ist, aber dann sollte man vielleicht nicht Splatter sein, wenn man so wenig Zeit hat, dass man sich nicht da vorbereiten kann. Und es ist wirklich gerade bei Traveller macht es einfach aus Splatter-Sicht wirklich viel Spaß, dass man sich da ein bisschen die Optionen erstellt, sage ich jetzt einmal.
Wenn du Handouts erstellst, also sprich Karten oder ähnliches, nutzt du da irgendwelche Tools, sei es Photoshop oder irgendwas anderes? Oder?
Ja, eher grafische Tools. Also jetzt nicht irgendwelche Vorgefertigten und dergleichen, sondern ich habe auch zum Beispiel die Karte der Spinnwärtsmarken nochmal ein bisschen neu designt und gemacht. Oder irgendwelche Handouts vom imperialen Scout-Dienst, die Spieler, das sind alles halt in den Layout-Programmen gemacht. Und einfach dann entsprechend dann ausgedruckt. Und
du machst das mit Photoshop und Cuba?
Auch. Ich meine, als Grafiker hat man da ein bisschen Zugang zu den Advanced Tools, sage ich jetzt einmal.
Nein, ich muss ja da notgedrungen auf so Dinge zurückgreifen wie Campaign Cartographer und ähnliches.
Der Campaign Cartographer ersetzt ja nicht irgendwie so Tools, zum Beispiel, es automatisiert ja sehr viel. Ja. Und das, was du aufwendig zum Beispiel zusammenbauen müsstest, generiert er relativ schnell und gibt dir eben die Werkzeuge, dass du speziell Karten eben recht schnell machst. Mhm. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt als das eine ersetzt das andere sehen, sondern man kann mit dem Campaign Cartographer anfangen und mit dem Photoshop zum Beispiel drüber arbeiten und das ein bisschen halt aufpeppen oder ein bisschen Elemente dazufügen, die mit dem nicht gehen. Und also ich würde es eher als sich komplementierende sehen.
Wann jetzt irgendwer sagt, ich möchte jetzt nur mit Traveler anfangen, mir hat das absolut
ist auf jeden Fall gut begeistert.
Da bin ich auf alle Fälle dabei. Was würdest du ihm empfehlen oder ihr?
Naja, auf jeden Fall, ich würde mal sagen, grundsätzlich die interessantesten, vor allem zum Anfang, sind einmal sicherlich, entweder man geht ganz gleich klassisch, nimmt sich die klassischen Linien vor von GDW mit allem drum und dran, wo auch wirklich horrend viel Material einfach da ist und zieht sich ein bisschen Geschichte rein, also wirklich in allen Sinnen des Wortes. Oder man nimmt einfach die zweite Edition von Mongoose jetzt und bedient sich mit der, weil das ist eigentlich, wenn man modernes System haben möchte, auf jeden Fall das, was so empfehlenswert ist. Dieser zwischen Megatravel hat einfach aus angenannten Gründen für jetzt einfach zum, man kann es anschauen, aber ich weiß nicht, ob es so viel besser ist oder so viel mehr reinbringt, als wenn man die anderen genannten Settings jetzt mal nimmt. Traveler den Era eigentlich nur wegen dem Setting, wenn man das eher bevorzugen würde, da ist halt das System ein bisschen schon ja, angestaubt, will ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt ein bisschen, man muss ein bisschen Arbeit reinstecken, dass das ein bisschen ins 21. Jahrhundert gebracht wird. Traveler 4, die haben, ich sage jetzt einmal, keinen Vorteil gegenüber dem Classic Traveler zum Beispiel oder gegenüber dem Mongoose Traveler. Also ich würde mich eher auf eins von den beiden nochmal festlegen. Und da gibt es dann natürlich die Grundregelwerke und auch von Classic Traveler gibt es ja diese von Far Future die CD mit allen PDFs oben. Aber soweit ich weiß, gibt es auch noch die Reprints, also die wirkliche Druckausgaben von den Originalbüchern auch noch. Und da hat man auf die Grundmaterialien und auf das, was von GDW erschienen ist, mal ohne Probleme Zugriff. Vieles, was die Lizenznehmer erstellt haben, gibt es teilweise sogar noch auf Drive-Thru zum Beispiel zu kaufen. Die Digest Group Publication-Geschichten, die sind ein bisschen schwer zu kriegen, aber die wird man am Anfang vielleicht auch nicht unbedingt brauchen. Man hat genug anderes Material, worauf man zugreifen kann. Und auch wenn das qualitativ so ziemlich das Bessere war, was rausgekommen ist, war es jetzt trotzdem ein kleinerer Bereich, den sie gehabt haben. Und der Journal of Travelers Aid Society, da sind auch schon mal sehr viel, die ganzen Artikel, die da drinnen sind, sind sehr viel Material drinnen. Die grundsätzlichen Erweiterungen schon mal von GDW, also da hat man wirklich mehr als genug Material. Und ja, das von Mongoose, das wird ständig unterstützt, da sind einige Sachen. Die zweite Edition auch weiterhin noch unterstützt, soweit ich das noch weiß jetzt.
Das offizielle Forum ist auch noch sehr aktiv, was mich eigentlich überrascht hat. Nämlich wirklich richtig aktiv. Und es wird Classic Traveler immer noch ziemlich als eines der wichtigsten und meistgespieltesten Systeme angeführt, von dem her.
Ja. Es ist einfach ein bisschen, es hat irgendwie eine Mischung aus zeitlos und modern und trotzdem irgendwie völlig verstaubt und das ist irgendwie eine sehr schräge Mischung. Weil einfach eben die technologische Sicht, man merkt sofort, okay, das ist aber kein System aus der jüngeren Vergangenheit, weil einfach sehr viele technologische Entwicklungen der letzten 43 Jahre eigentlich nicht berücksichtigt worden sind. Aber und andererseits hat es von den grundsätzlichen Ideen und Designideen sehr viele Sachen, die einfach sehr, immer nur sehr fortschrittlich und sehr cool sind eigentlich. Mhm. Zum Beispiel das Kampfsystem jetzt von dem, wie es dort gemacht worden ist und diese Entwicklung von diversen Medienplots, die Rasse, also das hat einfach irgendwie ein gewisses Flair und Feeling, was irgendwie schon sehr einlädt zum Spielen eigentlich, muss man sagen. Und dieses, ja, trotzdem erforscherische, optimistische Setting, wie da wieder was.
Ja, Exploration ist immer interessant.
Ja, also vor allem, wenn man natürlich einen entsprechenden Rahmen einbetten kann, der natürlich auch gut passt, weil mit Forschung allein ist ein bisschen, aber es muss der Rahmen passen und das hat auf jeden Fall passt. Also vor allem auch natürlich mit dem Hintergrund dieses Scout-Dienstes, mit dem man dann oft zu tun haben kann, wenn man will natürlich. und diversen anderen Institutionen ist es natürlich in den entsprechenden Rahmen eingebettet, wo man irgendwas hat, wo man spielen kann, wo man was zurückkriegt sozusagen.
Ich würde sagen, wir haben im Großen und Ganzen das, was Traveller ausmacht, angerissen.
Angerissen, ja. Wie gesagt, die wissenschaftliche Publikationsgruppe, die mir gesagt hat,
die kommt die hat dann, gefehlt. Die kommt dann demnächst als PDF mit 4000 Seiten.
So ungefähr, ja.
Mit Blut signiert von Mark Miller.
Nein, wir haben viel natürlich auslassen müssen und viel jetzt, die wir nicht besprechen können, die eigentlich wichtig waren für das oder so. Und auch auf den Aspekt halt eingehen können. Aber ja, ich glaube.
Gibt es irgendwas, was noch essentiell ist, wo du sagst, okay, du willst das unbedingt noch anbringen, weil es Sinn macht?
Die wichtigsten Sachen haben wir umrissen. Mhm. Es ist, wie gesagt, etwas, wo man sich durchaus reinlesen muss natürlich, weil sehr viel Material da ist. Und man muss natürlich auch die Affinität ein bisschen dazu haben, aber es ist ein wirklich schönes, bodenständiges, klassisches Science-Fiction-Setting, das nicht umsonst 43 Jahre lang überdauert hat und immer noch publiziert wird und immer noch Fans hat und immer noch gespielt wird. Und das muss einen Grund haben, würde ich sagen.
Definitiv, ja. Dann sage ich danke und wir hören uns demnächst wieder.
Tschüss.
Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentoeter.at, iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter admin@drachentoeter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.